Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 111. Wir sind hier noch immer noch dabei, am Audio-Setup zu basteln. Wir haben ziemlich viel Kritik einstecken müssen für die letzte Sendung. Das wird diese Sendung auch nicht viel besser. Naja. Also wir basteln noch fröhlich. Seid nicht enttäuscht. Wir kommen hier schon noch mit dem Ding irgendwann mal richtig hin. Auf jeden Fall sind wir heute so viele Leute. Wir haben so viele Themen. Ich weiß nicht, ob wir durchkommen und ob... Egal. Jens ist jedenfalls da. Hallo Jens.
Hallo.
Felix.
Jo, hi.
Der war letztes Mal auch schon da.
Genau.
Makefu.
Genau, Makefu.
Flydi ist da.
Makefu. Hallo.
Make-Fu.
Wie Kung-Fu plus
Make-Fu.
Ja, genau.
Marc ist da.
Guten Tag.
Und Frank ist mal wieder bei uns.
Hallo. Schönen Frank. Guten Abend.
Und ich bin natürlich auch da.
Ach, der Frank.
Und versuche.
Ach, der Jens.
Hey.
E-Books haben wir übrigens als Thema.
Oh, E-Books.
Zur Abwechslung mal
wieder. Wir haben wirklich E-Books. Das da, dann lasst ihr aber dann Frank und mich ausdiskutieren.
Genau.
Auf jeden Fall. Gut.
Ja, sehr schön. Genau, wir haben eine Latte an Themen, also gestern war dieses Dock ja noch komplett leer.
Ja.
Und ich fand es sehr seltsam, dass sich das bis heute so viel angesammelt hat, was da tatsächlich, was wir heute alles besprechen. Ich weiß nicht, ob wir echt da alles durchkommen.
Wir können ja zur Abwechslung einfach auch mal Themen kurz besprechen. Dann schaffen wir das.
Ah, nö. Kurz.
Sieht auch einfach lustig aus, wie alle Leute hier in diesem Dock rumarbeiten.
Ich will auch was machen.
Ja, wir schreiben alles einen Twitter-Namen rein, in der Hoffnung, dass du endlich mal unsere Twitter-Kürzel erwähnst.
Ey, ich hab echt? Oh, bei mir steht @radiotux. Bei Jens steht @enskilian.
Enskilian.
@Flydi, @makefu mit UO, mit OO.
Mit Doppel-O.
Mit OO.
@FKalicek und @RB2K. Sie stehen auch immer in den Shownotes.
Ah.
Du bist so selten auf unserer Webseite, ne?
Stimmt.
Ja, siehst du. Also müsstest doch schon mitgekriegt haben, dass
die Shownotes
massiv Follower von Radio Tux für dich kommen.
Jetzt, wo du es
sagst. Okay.
Massiv.
Ja, Canonical hat angekündigt, irgendwie GNOME wegzuschmeißen.
Oh, das ist ja bildzeitungsmäßig gleich die Headline formuliert. Ingo, sehr gut. Dass wir gleich hier voll in die Kontroverse einsteigen können, das ist ganz hervorragend.
Was? GNOME ist doch voll cool.
Die Sache ist, wir müssen mal...
Sollen wir mal kurz den Sachverhalt ein bisschen journalistisch präziser beschreiben, bevor wir dann irgendwie hier uns zerfleischen?
Also ich bin dagegen.
Oder uns zerfleischen lassen. Nö. Von den Hörern.
Ja, okay.
Das Dumme ist, wir haben hier keine GNOME-User an dem Tisch.
Ich benutze prinzipiell GNOME, wenn ich Linux benutze.
Achso. Okay.
Ich benutze manchmal GTK-Programme, reicht das?
Nein, das reicht nicht.
Also, GTK reicht nicht?
Nee. Wir haben einen, dann musst du die GNOME-Seite heute vertreten.
Okay, vertrete die GNOME-Seite.
Das ist schön. Wer erzählt denn, um was es überhaupt geht?
Ja, willst du anfangen?
Ach, toll.
Ja, ich kann ja kurz sagen,
ja.
Also Canonical hat ja dieses
Unity. Die Firma, die Ubuntu macht.
Die Firma, die Ubuntu unter anderem macht, die machen ja auch noch ein bisschen anders, aber also ringsrum um Ubuntu viel, waren ein bisschen so mit der GNOME-Entwicklung nicht zufrieden und haben auch ihre eigene Oberfläche quasi geschaffen, vor allem für Netbooks, die sie Unity genannt haben. Und GNOME 3 kommt ja demnächst vielleicht mal bald raus. Und hat da...
Mit GNOME Shell?
Mit GNOME Shell. Jetzt musst du erklären, was die GNOME Shell ist.
Ja, also es hat sich halt die Erkenntnis durchgesetzt, dass man jetzt inzwischen für die Oberfläche irgendwie ein neues, tolles Interface haben will für GNOME. Schön mit OpenGL und Compositing und allem, was dazugehört. Und da gibt es eben diese zwei Entwicklungen. Also GNOME, das GNOME-Projekt selbst, möchte im Rahmen von dem Release von GNOME 3.0 eine neue Oberfläche namens GNOME Shell einführen. Das ist auch eine von diesen ganz großen, neuen, tollen Neuerungen von GNOME 3. Und jetzt sagt eben Canonical, also sprich Ubuntu, dass sie das nicht verwenden wollen, sondern ihre eigene Alternative dazu namens Unity, was bisher schon existiert hat für, wie Ingo gesagt hat, für Netbooks hauptsächlich. Und es kommt jetzt eben auch für den Desktop zum Einsatz, also überall. Und da fragen sie natürlich unsere Freunde von GNOME, irgendwie blöd, jetzt machen wir hier was, aber die wichtigste GNOME-Distribution macht was Eigenes, blöd irgendwie.
Ich dachte, die wichtigste Gnome-Distribution ist Red Hat.
Machen die einen Desktop?
Was? Ja, so ein Unternehmensdesktop.
Ja, stimmt. Na, ich glaube, die meisten Gnome-Users durften schon Ubuntu benutzen, denke ich mal.
Okay.
Ist natürlich jetzt blöd. Also es gibt da irgendwie zwei Alternativen. Auf der einen Seite toll, ne? Hier freie Software, kann man ja forken. Jeder kann machen, was er will. Entsteht Konkurrenz. Das Depp ist eure Möge gewinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schade, dass es noch eine weitere Fragmentierung jetzt hier auf dem Linux-Desktop gibt. Könnte man ja auch sagen, arbeiten wir ein bisschen mehr zusammen. Außerdem ist es natürlich so, dass Unity von Canonical entwickelt wird und die jetzt auch nicht unbedingt so durch besonderes offenes Entwicklungsmodell glänzen. Also die Gnomis sagen natürlich zu Recht momentan, ja gut, was ihr macht, aber macht es doch bitte in unserem Repository und nimmt doch bitte unsere Mailinglisten und macht nicht alles intern.
Ja gut, aber Canonical ist halt eine Firma und die wollen halt auch Geld verdienen.
Ja, und?
Ja, die wollen halt ein Produkt schaffen, wie sie es gerne verkaufen.
Klar.
Und wenn Gnome, also die haben ja sicher miteinander geredet, ist ja jetzt nicht so, dass die dass Canonical jetzt einfach sagt, wir machen da unseren eigenen Weg. Ich hoffe mal, die haben miteinander geredet und sind nicht zu einer Übereinstimmung gekommen.
Also ich habe letzte Woche noch mit dem Versa Uns gesprochen, der ja hier langjähriger Vorsitzender von der Gnome Foundation ist, mit dem bin ich ganz gut befreundet, haben wir uns auf der OpenSUSE-Konferenz das einige Male unterhalten und der wusste da noch nichts von der Entscheidung. Also der hat damals noch gesagt, ja, die werden schon alle Gnome Shell benutzen und jetzt wurde jetzt irgendwie groß bei der Keynote hier von Mark Shuttleworth ja was anderes announced. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist, die Zusammenarbeit.
Schade. Ja gut, aber die haben ja trotzdem miteinander geredet und von Gnome-Seite war ja klar, wir gehen jetzt auf diese Gnome-Shell.
Ja.
Also zumindest die Sache war ja klar und selbst wenn Canonical sich jetzt dahingestellt hätte und sagt, uns gefällt es nicht, macht mal was anderes, hätten die Gnomis ja sicher hätten sie sich da jetzt auch nicht reinreden lassen. Mhm. Oder?
Also es gibt da ja einige ganz gute Blogs, kann man sich auf Planet Gnome anschauen zu dem Thema und ich meine, ich bin ja selber jetzt nicht involviert in das Gnome-Projekt und zähle das jetzt eher von außen, von KDE-Seite aus, finde es aber natürlich schon schade, dass man, also ich finde es aber grundsätzlich gut, wenn man ein bisschen mehr zusammenarbeitet, ein bisschen miteinander spricht einfach und da weiß ich nicht, ob das jetzt hier wirklich ausreichend passiert ist. Scheint mir so zu sein, dass da eben die Firma Canonical wohl irgendwie einigermaßen intern jetzt eine Entscheidung getroffen hat, was anderes zu machen, als die Community eigentlich geplant hat. Und ist natürlich hier recht, klar, aber ja, miteinander arbeiten, miteinander reden ist ja auch eine gute Sache eigentlich.
Tja, gut, jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt die Final-Sache ist und vielleicht lässt sich das ja auch auswählen oder sowas, wenn man Ubuntu installiert. Man so wie man einen Kubuntu, einen LXDE, einen XFCE und Foo noch installieren kann, kann man das wahrscheinlich dann auch irgendwie auswählen.
Kann man bestimmt dazu installieren, denke ich mal, klar. Aber es ist natürlich trotzdem, ob irgendwas der Default-Desktop ist oder nicht, ist ja trotzdem auch eine interessante Frage. Dazu installieren lässt sich natürlich alles, lässt sich auch der KDE dazu installieren, das ist ja auch einfach unter Ubuntu, aber trotzdem ist der Default-Desktop eben ein anderer.
Wie genau unterscheiden die sich eigentlich so grundlegend?
Naja, schon relativ grundlegend. Also
das ist nicht einfach nur so ein bisschen modifizierte Gnome-Shell, sondern...
Nee, ist anderer Code und verwendet auch einen anderen Window-Manager, also ist eine Erweiterung zu Compass.
Okay.
Wogegen Gnome-Shell ja eine Erweiterung zu Matter ist, was eine Weiterentwicklung von MetaCity...
Also MetaCity.
Ja, genau. Also ja. Das ist ein komplett anderer Window-Manager und auch der wirkliche Desktop, also auch die Panels und wie man Programme startet und wie man sucht. Okay. Und sowas und wie man dieses Exposé ansieht und das ist eigentlich alles anders.
Okay.
Eigentlich Applikationen sind natürlich logischerweise dieselbe, also Nautilus als File-Manager gibt es natürlich beides mal, klar. Die eigentliche Shell ist schon was komplett anderes. Ja.
Ist halt auch so eine Netbook-Geschichte vom Aussehen einfach.
Ja, aber jetzt eben auch für den Desktop, also die wollen es überall jetzt benutzen. Mhm. Ja. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich es so hübsch finde. Unity, weil das ist so ein bisschen...
Es hat an der linken Seite so ein Start-Dinger,
wo man... Icon-Leiste.
Icon-Leiste, genau.
Ist so ein bisschen wie OS X irgendwie.
Genau, was OS X unten hat, ne?
Ja,
ich persönlich, an der Seite, wie man je nachdem noch einstellt.
Ja.
Ja, jetzt für.
Aber ich muss sagen, dass ich also Gnome Shell, muss ich sagen, kann ich jetzt ja auch sagen, als KDEler fand ich immer ziemlich beeindruckend. Also fand ich eigentlich ganz schlau ausgedacht, wie das alles so funktioniert. Dass es alles auf dem schwarzen Hintergrund ist, dass es nicht so ins Auge fällt und dass man einfach die Maus nur oben links in die Ecke werfen muss und dann bekommt man so eine Exposé-Ansicht und man kann neue Programme starten und hat die Recent Files mit Zeitgeist noch integriert. Und fand ich irgendwie eine ganz gute Sache.
Ja, werden sie dann Zeitgeist und sowas gar nicht verwenden? Oder?
Das wollen sie jetzt wohl trotzdem verwenden. Weiß ich jetzt aber nicht, wie das Interface dann aussehen wird. Also wissen sie vielleicht selbst noch nicht, keine Ahnung.
Okay.
Da gibt es also diese Activity-Ansicht, so eine extra Applikation, die man aufmachen kann, wo man die letzten Aktivitäten sehen kann. Bei Gnome Shell fand ich halt jetzt ganz schön integriert, weil das alles so quasi nur mit einer Mausbewegung alles sichtbar wird und dann wieder weggeht, wenn man es nicht mehr braucht. Eigentlich ganz nett. Aber es ist natürlich Geschmackssache, wie alles. Aber grundsätzlich finde ich halt immer, Zusammenarbeit ist immer ganz gut. Also zum Beispiel jetzt gerade unter KDE in Gnome sind wir jetzt irgendwie dabei, auf ganz vielen weiteren Ebenen jetzt einfach noch zusammenzuarbeiten. Nicht nur die gemeinsame Konferenz nächstes Jahr, sondern es gibt auch ganz viele andere Themen, wo wir jetzt dann demnächst angehen würden. Und finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man es nicht so, das ist not invented here Syndrom nicht noch so weiter kursiert. Und
ja.
Von daher ein bisschen schade.
Na gut, aber ich meine, Ubuntu ist ja auch nichts anderes als eine Debian-Distribution und ich meine, man hätte auch damals sagen können, warum entwickeln wir nicht mit Debian zusammen und machen aus Debian irgendwie die beste Desktop-Distribution, die es gibt. Und klar. Es ist ja jetzt auch so ein Fork, von daher, warum jetzt nicht von Gnome halt wegforken? Ja, mein Gott, wenn es dann das Beste für die User wird, dann so what? So ist es halt.
Ja klar. Also ist ja bei freier Software das Forken ja eine Sache, die ist möglich und auch oft sinnvoll. Klar, kann man machen.
Marc, du benutzt Ubuntu?
Ich benutze, wenn ich Linux benutze, Ubuntu und da auch dann eigentlich gerne Gnome als dann die KDE-Alternative. Mir kam es immer einfach ein bisschen schlanker vor. Also ich habe Unity dann auch mal benutzt, damals, als ich mein Netbook hatte, die leidvolle Zeit. Und ich fand es nettes Konzept. Es ist halt, ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass gerade auf Netbooks einfach viele Anwendungen nicht für optimiert sind. Da ist dann der Starter ganz nett, aber ja, ich benutze da meist eh nicht so viel von. Also ich benutze immer, wenn ich Firefox Gnome benutze, E-Mail. Dann Gnome Duo oder Gnome Duo oder wie auch immer. Und dann starte ich da mein Zeug mit und ich habe da auch nicht so viel Ansprüche generell.
Also Alt F2 oder was ist das?
Oder? Ich habe es immer auf STRG-Leertaste gelegt und dann poppt es halt auf, okay. Und dann tippst du ein, was du starten willst, drückst N und dann startet es.
Ja.
Richtig.
Okay, und wie findest du das jetzt, dass da Ubuntu auf alles.
Ja, ich würde sagen, es ist ihr Produkt, sollen sie machen, was sie wollen, wenn sie denken, das macht Sinn. Ich denke eben, dass gerade im also man sieht ja, wo jetzt auch macOS hingeht mit hier Fullscreen-Anwendungen und alles ein bisschen iPhone-mäßig aussehen lassen. Da kommt es Unity natürlich auch schon ein bisschen mehr in die Richtung. Eventuell ist es jetzt ein Trend, in den alle Betriebssysteme gehen wollen, dass man sieht, aha, Leute haben Probleme mit Computer benutzen, aber Leute können irgendwie diese Telefone mit den großen Icons benutzen. Und
ja, und dann sind
mein Segen haben sie.
Und dann sind KDE und Gnome schon zu verspielt oder zu überladen.
Ja, wobei KDE geht ja da auch wieder auch in die Richtung, dass sie recht große Icons haben, sag ich mal, standardmäßig und ein bisschen mehr. Aber ja, wie gesagt, ich habe da recht wenig Ansprüche dran, von daher ist da meine Meinung auch nicht so ausschlaggebend.
Und das Ganze soll jetzt schon in die nächste Ubuntu-Version reingehen? Ja,
die 11.04.
Also 11.04, ich meine, das ist nicht mehr so lange hin.
Ja.
Und da müssen sie noch ziemlich viel Entwicklungsarbeit reinstecken, oder?
Ja, hat also, Marc ja auch gesagt auf der Keynote, dass da noch einiges zu tun gibt. Er hat auch ganz offen gesagt, dass er es selbst als riskanten Schritt sieht und dass er es als größte Änderung, die es bisher bei Ubuntu gab, hat er es bezeichnet. Und schauen wir mal.
Gab es doch auch schon irgendwann mal die Diskussion vor, Gott, waren es 2 Jahren oder so, dass dann, wir müssen Sachen einfach machen. Und dann gab es auch die andere Fraktion, die gesagt hat, nein, das verdummt alles, da gibt es dann viel zu wenig Optionen. Ich denke, das wird dann auch wieder irgendwie mit dem Schritt, der wird das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen hervorfordern.
Du meinst diese Aktion, dass Linus Torvalds die Gnome-Leute als User-Interface-Nazis bezeichnet hat?
Ich ich fand genau das. Richtig. Und ja. Das geht jetzt halt auch wieder in die Richtung, dass es halt echt so ein bisschen nicht wirklich ein Paradigmenwechsel ist, aber es geht doch recht stark in diese einfach große Icons, Programme starten, Ende.
Dann kann man endlich die Applikation vom iPhone direkt auf den Computer.
Richtig.
Voll praktisch. Forts Apps.
Auf jeden Fall.
Ich warte immer noch auf die Flashlight-App für Linux einfach. Ich einfach ein weißes Fenster, dass ich meinen Laptop benutzen kann.
Auf jeden Fall.
Richtig.
Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder zum Mobile, weil wir ja gerade schon so ein bisschen da waren. Also Unity ist ja irgendwie für Mobile und für Touch, für alles, was mit Touch irgendwann mal kommt, oder? So ein bisschen optimiert. Naja, jedenfalls Android 3.0 soll auch irgendwann kommen, vielleicht irgendwie oder so.
Mhm. Ja, da steht noch ein Fragezeichen dahinter. Das ist, also offiziell ist, soweit ich weiß, da noch nichts angekündigt worden. Da gibt es auch bis jetzt nur Vermutungen, was da die Features sein werden. Relativ klar ist, dass es den Codenamen Gingerbread, so wie Lebkuchen, tragen wird. Und das gibt da irgendwie auf YouTube so ein Video, wo sie dann irgendwie auf dem Google Campus gerade den Lebkuchenmann aufstellen. Also das scheint das war bei den Vorgängerversionen auch immer so der Fall, dass sie da vorher irgendwie den Cupcake und den Donut und was auch immer aufgestellt haben. Und ja, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Ich denke, das wird in den nächsten paar Wochen der Fall sein, dass da irgendwie offiziell was kommt. Und es gibt so ein paar Blogs, die da irgendwie schon mal Gerüchte in die Welt streuen, was denn da so in Features reinkommen wird. Und so wie man hört, soll viel im User Interface gemacht worden sein, sollen Animationen reingekommen sein. Und es soll außer Geschichten mit Videotelefonie geben, wie es jetzt Apple auch relativ stark in ihren mobilen Geräten durchsetzt.
Es gibt irgendwie Gerüchte, und ich weiß nicht, ob das genau Google irgendwann selbst gesagt hat, dass es dann zum ersten Mal optimiert für Tablets sein wird. Stimmt das?
Ich habe so eine Aussage gehört, dass man mit aktuellem Android eigentlich keine Tablets betreiben will. Mhm. Also da kann man rein interpretieren, dass es irgendwie in Zukunft dann ein Android geben wird, was irgendwie für Tablets optimiert sein soll.
Ich glaube auch die Position von Google, dass sie sagen, geht schon, würde ich aber nicht machen.
Ja, also diese Aussage von Google, die kenne ich jetzt auch nur so, dass die halt gesagt haben, mit dem aktuellen Android 2.2 kann man zwar Tablets betreiben, ist aber nicht sonderlich sinnvoll.
Ist ja auch so. Also wenn man jetzt mit so einem Android-Tablet mal rumspielt, dass man hier Dinge einfach irgendwie von der Größe...
Ja klar, also wir...
Das war für ein kleines Display gedacht.
Ja, also wir beide haben ja jetzt gerade mal vorhin mit diesem Samsung Galaxy Tab rumgespielt. Das geht einigermaßen, man kann damit arbeiten und sieht eigentlich auch okay aus, aber so die Apps, die wir jetzt meistens offen hatten, waren dann irgendwelche, die mitgeliefert wurden, und die sind dann halt natürlich für das größere Display angepasst. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es da mit Standard-Applikationen aussieht.
Das war eben auch alles so Samsung, was von Samsung auch immer mitkam jetzt in den ersten paar Sekunden. Ansonsten,
Ja. Aber ja, also...
Sie treiben es vorwärts, finde ich schon mal cool, auf jeden Fall.
Jo.
Und wird ja auch gerummelt, dass irgendwie SIP mit reinkommen soll, also wirklich nativ SIP, was dann das war ja früher schon auf Nokia-Handys zum Beispiel möglich. Mhm. Auf Symbian, die hatten ja natives SIP, und das, also im Zusammenhang mit Google Voice, können die sich da sicher was Nettes aufbauen.
Ja, klar, stimmt.
Google Talk haben sie ja auch schon und da einfach rein interfacen.
Ja, und hat ja irgendwie jeder einen Google-Account. So.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher wär das nicht der unkleverste Schachzug an der Stelle.
Ja.
Okay, gibt es irgendwelche neuen Hardware-Anforderungen oder sowas? Da steht da irgendwas?
Das sind alles nur Gerüchte. Wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte, die ich bis jetzt irgendwie auf
Android kenne. Ja, können wir mal weitermachen. Gerüchte sind toll.
In Sachen Hardware stand da jetzt gar nichts.
Okay. Ja. Und das nächste Telefon?
Das nächste Telefon, ja gut, da gibt es dann halt irgendwie...
Das erste da habe ich eins neulich gelesen, das wird so das Hammerteil irgendwie mit 2 Kernen, 8 Megapixel und schieß mich tot.
Wow,
ich denke mal, also so die aktuellen Telefone, die werden dann wahrscheinlich, wenn es die Hersteller irgendwie einpflegen, früher oder später ein Update bekommen. Ich denke mal, so ein HTC Desire oder so wird dann schon irgendwie auf 3.0 kommen. Gut, dann wird ja irgendwie demnächst auch noch das Desire HD und irgendwie das G2 und so weiter kommen. Oder gibt es, glaube ich, in den USA schon. Ich würde mal vermuten, dass es da auch noch irgendwie ein Update auf 3.0 geben wird, aber das ist halt immer so bei Android immer so eine Sache. Man ist halt echt von den Herstellern abhängig, ob man da jetzt Updates bekommt oder nicht.
Ja, das ist die große Katastrophe eigentlich.
Ja, das ist immer so ein so eine Sache. Ja.
Okay.
Ich habe ja neulich mal in diesem Mediamarkt habe ich mit so einem Monster.
Ein was? Einen was? Einen Mediamarkt? Du warst im Mediamarkt? Um Gottes Willen.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie das passieren würde.
Wie ich da reingekommen bin. Oh shit, und dann war ich immer da.
Ja, auf jeden Fall habe ich da mal mit so einem Monster-Android-Telefon mal rumgespielt. Ich weiß nicht, was das mal
genau war. Dann war es ein iPad.
Naja, fast. Also, es war echt schon so, es war irgendwie so 4, irgendwas Zoll Größe.
Okay.
Sven, hilf mir mal auf die Sprünge, wie was das sein könnte.
Das könnte vielleicht ein HTC Desire HD oder so sein.
Das könnte sein, ja. Auf jeden Fall war das echt so ein Brett. Also da frage ich mich irgendwie, ist das noch ein Telefon? Passt das irgendwie noch in die Hosentasche? Und außerdem hat es auch schon so richtig so Featureitis gehabt. Also war schon so, echt so, wie gesagt, irgendwie so 50 Megapixel Kamera, nicht ganz, aber fast, und hier 5 Gigahertz Prozessor, und das hat mich schon so ein bisschen an dieses Windows-Wettrüsten irgendwie letzten 20 Jahre erinnert.
Ja, das kommt mir momentan auch irgendwie so vor.
Was können wir denn noch einbauen? Okay, es wird unhandlich groß, aber egal, wir brauchen Features.
Ihr kennt ja dieses Video vom X-Phone, so kommt mir das momentan
auch
so
ein bisschen vor.
So, ja, wir haben jetzt hier die nukleare Stromversorgung und überhaupt. Und
so. Eigentlich brauche ich gar nicht so viele Features, lange Akkulaufzeit wäre gut.
Ja.
Ja, mit Stromversorgung aus dem Nuklearkraftwerk auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auch nachts.
Ja. Und es leuchtet sogar nachts, ohne dass du Dings anhast.
Ja, und es kann Videokassetten einlesen.
Das ist ja auch, ich weiß auch zum Beispiel nicht, warum die ganzen Super-Telefone so einen HDMI-Ausgang haben. So.
Das verstehe ich allerdings
also,
auch nicht.
Haben denn die Leute, will ich denn tatsächlich mein Telefon daheim als irgendwie Videorekorder-Player benutzen?
Ja, ich glaube, ihr Verbilder ist das ganz cool.
Ja, also
mein letzter Urlaub.
Meine Kamera hat das ja zum Beispiel auch, da hast du so ein Kabel und das geht dann halt direkt in VGA oder in AV. Und ich habe es nicht gebraucht und ich verstehe es auch nicht wirklich, aber es gibt wohl Leute, die benutzen es tatsächlich.
Es soll auch Leute geben, die haben einen Fernseher.
Nee.
Was? Ja.
Nee. Quatsch, glaube ich dir nicht.
Doch,
auf keinen Fall. Aber nicht in Deutschland.
Aber ich kann jetzt gerade die Überleitung machen. Es gibt nämlich bald 10.000 Leute mehr mit Fernseher. Denn so? Google gibt nun seit 10.000 Google TVs, geben die raus an irgendwelche Webentwickler. Also die hauen mal wieder Hardware unters Volk und...
dann musst du noch erklären.
Ich brauche einen Fernseher.
Du musst erstmal erklären, was überhaupt Google TV ist.
Google TV ist im Grunde Google für den TV. Also nee, ist so eine Bedienungsoberfläche, wo der halt irgendwie, keine Ahnung, du gibst das ein, ich würde jetzt gerne was mit Affen sehen und dann findet der raus, wo da was mit Affen läuft oder zeigt dir YouTube-Affen-Videos.
Das ist doch auch so eine Hardware, oder?
Und es ist halt auch, ja, das ist so eine alles, Setup-Box. Genau, es ist entweder im Fernsehen drin oder eine Setup-Box, die dann da irgendwie verkauft wird. Ja, genau.
Also brauche ich da noch einen Fernseher dann?
Je nachdem, also die geben diese, wie heißt der, Logitech Review weg. Das ist eine Setup-Box.
Also doch kein Fernseher.
Genau, ja, aber es gibt auch Google TVs, die das dann eingebaut haben werden. Ich denke, Samsung wird irgendwas rausbringen, weil die so groß sind, dass die immer alles rausbringen, egal was passiert.
Ja, also seitdem ich gesehen habe, dass Samsung auch Autos und Kühlschränke baut, bin ich einfach...
Echt?
Ich
waren Autos.
Ich hab auf irgendeiner Cebit oder so habe ich mal ein Samsung-Auto gesehen und habe ich gedacht, was die nicht alles machen. Und auf einer IFA habe ich einen Samsung-Kühlschrank gesehen und gedacht, okay, also die machen wirklich alles. Ich glaube, es gibt nichts, was Samsung nicht produziert.
Hast du schon mal angeguckt, Kondome? Was Mitsubishi und so macht?
Ja, also die machen auch viel.
Ja.
Es gibt bestimmt auch Kondome.
Wenn von Samsung.
Mit Branding?
Ja, bestimmt. Dann? Bestimmt.
Auf jeden Fall.
Awesome.
Mit Multitouch?
Mit Multitouch?
Multitouch-Kondome. Wow. Das wäre eine Marktlücke. Gut, ich weiß zwar nicht, was man damit macht.
Wir hatten den Disclaimer am Anfang, ne? Die Sendung ist ab 18?
Nee.
Jetzt nicht? Haben wir.
Jetzt ist okay. Ab 18.
Nö, finde ich okay.
Also stecken wir dann.
Ich wollte eigentlich nur wieder bemerken, hier den Jens irgendwie wecken, aber...
Hey, du knackst.
Ja. Ich bin es nicht.
Doch, du bist es. Hey, doch. Du hast das
Kaum wacht er auf, hat sich bewegt.
Schon durch das Mikrofon erwischt.
Gott. Ja, genau. Nicht, ich darf ja nicht an das Kabel kommen.
Nee, richtig.
Nicht bewegen. Ja. Ich kann ja nicht surfen. Ja.
Wenn noch zum Google TV-Zeug. Also geht nur für Amis, also gar nicht erst nachschauen. Und auch da eher nur für Firmen. Und dann, ja, aber die geben was weg. Und bald ist ja auch die Google Developer-Konferenz eventuell. Ich glaube ja nicht. Dann sind alle Fernsehsender so doof und alt. Und
ey Junge, warte mal ganz kurz. Du knackst irgendwie.
Ich muss mal kurz hier. Jens, ich gebe dir einen Tipp. Häng das so über dein Mikro drüber. Dann kommst du da nicht dauernd dran. Das habe ich letztes Mal so gemacht. Das hat funktioniert.
So?
Ja. So gerade. Das sieht bescheuert aus, aber es scheint zu funktionieren. Sieht
scheiße aus. Immer noch ein Foto davon.
Genau.
Oh, ja, zwei.
Ich sollte mal die Kamera. Doppelfoto.
Fantastische Belichtungszeit.
Ja, fantastische. Jetzt blitzig. Blitzen ist auch schlecht, oder?
Blitzen.
Ja.
Okay, das Foto müssen wir online stellen, das sieht einfach nur geil.
Okay, hat einer von euch das neue PlayStation Phone, was das auch immer...
Gesehen meinst du, weil ja, haben kann man es ja noch nicht.
Richtig, aber ich
also habe eine PlayStation.
Kann die telefonieren?
Ja. Und zwar, geiler Übergang, wenn du dann nämlich Linux drauf installierst.
Ich bin irgendwann mal ausgestiegen zwischendurch.
Ja, dieses Telefon, das ist ja wirklich schon sehr lustig. Also da gab es ja vor ein paar Monaten, ich war das auf Engadget zum Beispiel, schon so, so Fotomontagen, wo du einfach oben hattest du so ein normales Android-Telefon, irgendwie so ein X10 oder wie diese Sony Ericsson-Dinger heißen. Mhm. Und unten dran war halt so ein PlayStation-Controller dran geklebt. Ja. Und die Screenshots, die jetzt heute veröffentlicht wurden, die sehen tatsächlich so aus. Das ist ja, echt ihr Ernst? Das
sieht ein bisschen komisch
aus. Das ist echt so unten PSP und oben Android-Telefon drauf. Ja,
wobei ich auch sagen muss, also gerade bei so iPod-Touch und so Geschichten, mir geht es total auf den Sack, diese Onscreen-Steuerung, dass du echt kein haptisches Feedback hast, wie so blödes Gewackel. Und ich habe keine Ahnung, wer es dann wirklich sowas benutzen würde, aber wenn sie das Telefon rausmachen und das so als Konsole rausbringen, dann hätten sie eine Konsole, weiß nicht. Ja.
Also ich glaube, die sollten eher bei Konsolen bleiben, weil da wissen sie zumindest halbwegs, was sie tun. Hm. Wobei bei diesen Sony Android-Telefonen, ich meine, die kommen jetzt gerade raus und laufen irgendwie noch auf Android 1.6 und
sollte man eigentlich, also das sowas würde ich verbieten. An Googles Stelle würde ich sowas verbieten. Man kann das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr lizenzieren, dann kann man es auch nicht mehr rausbringen.
Genau.
Müssen wir lizenzieren, ist Open Source.
Ja, das ist halt irgendwie. Nein.
Wenn du und so die Ansicht, die muss ich jetzt auch mal so ein bisschen gegenhalten. Nur weil wir Geek sind, heißt es nicht, dass es nicht eine schlechte Idee ist, eine ein Jahr alte Software zu benutzen.
Doch.
Ich meine, wenn wir irgendwas haben, was eine Woche veraltet ist, kriegen wir schon Ausschlag.
Ja, ich habe jetzt.
Aber normale Menschen, das soll möglich sein. Also ich meine, Android 1.6, natürlich würde ich selber auch nicht nutzen wollen, aber das ist halt ein Jahr alt. Ne?
Ja,
das ist jetzt nicht irgendwie hier so von vorm Krieg. Das ist halt gerade mal ein Jahr.
Aber praktisch eigentlich schon, weil im Endeffekt, also aber ich meine, Android 1.6 war halt oder ist immer noch schon relativ frühe Software und da gibt es halt noch diverse Fehler und da wurden diverse Probleme gemacht, also die Software hat noch diverse Probleme und so weiter. Das macht irgendwie keinen Sinn, dieses veraltete Zeug noch irgendwie auf Geräten einzusetzen, finde ich.
Genauso schlimm ist es, wie Leute, die jetzt noch den 2635 oder älter einsetzen.
Unglaublich, oder? Ich meine, wie kann man nur? Es sollte verboten werden. Also
verboten, auf jeden Fall.
Also ich hab jetzt auch geupgradet und seit jetzt ist es verboten. Also es ist echt
Glück gehabt.
Schlecht. Hast du auch geupgradet?
Auf jeden Fall, was denn?
Auf 2.6.36.
Ah ja, von 1.5 direkt auf 2.6. Und dann hat aber nichts mehr funktioniert, musste ich neu installieren.
Das wurde so designt, ist okay.
Wovon redest
beide zu? Du hast gesagt, ein Kernel.
Richtig.
Oh Gott.
Kernel Sanders.
Gebt ihm nichts mehr, er hat genug.
Was?
Egal wovon.
Skype hat ja auch genug, habe ich gehört.
Skype hat genug,
Von der Konkurrenz, meinst du?
Richtig.
Ja, die hatten irgendwie keine Lust mehr, dass andere Leute über ihren Dienst telefonieren oder chatten können.
Finde ich auch gut.
Tun die das nämlich?
Andere Leute?
Wie, was übrigens? Ja,
Nimbus oder so.
Andere Leute vor allem, ne?
Ach ja, dieses Nimbus, ja. Ja, aber die haben doch jetzt neulich erst so ihre eigentliche, so eine Library hier veröffentlicht, die das ganze Protokoll macht, damit andere Leute das einbieten
in ihre Software. Das habe ich mir allerdings auch gedacht. Ja, dieses Headless Skype.
Warum? Ja, genau, Headless. Und damit kannst du das integrieren in was weiß ich.
Ja, aber da musst du es bezahlen für. Bestimmt.
Echt?
Keine Ahnung, aber vermute ich
jetzt. Erstmal, was die anderen haben nicht bezahlt?
Die haben nicht bezahlt. Du glaubst doch nicht, dass Fring und Nimbus bezahlt haben.
Haben die das dann irgendwie reverse-engineert oder?
Die haben einfach 2 Milliarden Skype-Clients laufen gehabt.
Oder so.
Wäre ja möglich.
Ach so, ja, doch, ja. Das macht mehr Sinn.
Das könnte natürlich auch sein.
Die können doch, keine Ahnung, wenn sie VMware oder so nehmen, der VMware kann ja zum Beispiel den RAM, der gleich aussieht bei allen Betriebssystemen, den kann der sich ja irgendwie so zusammenlegen. Bedeutet, die haben einfach,
KVM kann das auch.
Oder KVM, dann haben sie einfach 1 Million Instanzen von dem Betriebssystem gestartet, braucht dann irgendwie wenig mehr RAM und dann jedes Mal Skype und loggen dich quasi ein und forwarden das.
Wow.
Das war völlig geraten und ist wahrscheinlich falsch.
Ich glaube, das stimmt. Das hört sich legit an.
Das glaube ich auch.
Das hört sich so verrückt an, das muss stimmen.
Auf jeden Fall. Also,
es ist auch meine Idee. Skaliert das.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ja, aber Skype, ich meine, die sind doch irgendwie doof, oder? Ich meine, die sind echt, die wären in einer Position
die
gewesen,
Geld verdienen.
So hier das Telefonnetz überhaupt zu werden. Die hätten sie nur ein bisschen öffnen müssen.
Die sind doch das Telefonnetz überhaupt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist fast das Größte oder so.
Ja, wenn jetzt aber keiner mitmachen darf.
Ja, alle mit. Die haben ja Skype-Anwendungen für alles. Ist ja nicht, als ob da einer irgendwie mit Fring rumfricken
müsste. Nee, die müssten halt einfach dazu übergehen, halt ein Ökosystem aufzubauen.
Die haben doch für alles Anwendungen.
Gibt es nicht auch Android?
Ja, die müssen Third-Party-Clients zulassen.
Nee, wollen sie nicht.
Sie haben ja überall.
Aber das ist ja dumm.
Ich meine, es gibt ja de facto eigentlich für alle relevanten Plattformen gibt es ja schon Clients. Ich meine.
Genau.
Ja. Also es gibt ja schon
wie Flash.
Es gibt ja schon den offiziellen Client für alles. Ich meine, ob der gut oder schlecht ist, darüber kann man sich definitiv streiten. Aber ich glaube, mit dieser Headless Library könnte man ja so mehr oder weniger seine eigene GUI da drauf klatschen, wenn man das haben möchte. Mhm. Gut, ansonsten, da gibt es halt auch relativ wenige Alternativen, die wirklich in dem gleichen Maße funktionieren wie Skype. Mhm. Also ich meine, man kann irgendwie mit ZIP und so rummachen, dann hat man halt wieder das Problem, wie komme ich durch Firewalls durch, was mache ich mit NAT, wie bin ich erreichbar?
Ja, das macht
man einen guten ZIP-Client.
Ja, genau.
Eben. Ja, findet man einen guten ZIP-Client, der dann halt auch über NAT und überall drüber
ja.
kommt. Ne?
Ja,
wie gesagt, mein beliebtes Beispiel, dass mir jemand erzählt hat, seine Freundin hat ihn angerufen und gesagt, mein Internet geht nicht.
Hm. Ja.
Und dann per Skype, also
ja, ja.
zu sagen. Und dann denkt man schon, okay.
Mhm. Tja, Skype geht auch, wenn der Internet nicht geht. Die haben da was.
Ja, genau. Ja, nee, die kommen halt auch raus, wenn dein DNS nicht geht und die Firewall dann irgendwie mal dicht macht, dann kommt sie halt irgendwie auch außen rum und das ist schon ziemlich gruselig.
Ja,
genau. Die machen viel coolen Scheiß auf jeden Fall.
Ja.
Ja, da steckt auch eine Menge Entwicklungsarbeit drin und die wollen sich halt nicht stehlen lassen und deswegen nur noch eigene Clients. Hm. Aber dafür Headless im Auto eingebaut.
Hm. Es gibt ja Leute, die haben die Hoffnung gehabt, jetzt hier mit FaceTime von Apple, wo ja gesagt wurde, ja, die werden das jetzt offenlegen. Also das ist ja eigentlich so ein... Nee, das ist ja auch schon, das ist ja schon ZIP.
Ja,
das ist halt ZIP mit noch so ein bisschen hier
außenrum
damit es irgendwie ein bisschen praxistauglicher ist.
Aber Apple ist doch nicht die Heilsarmee.
Ja, das mag sein, deswegen haben sie es auch noch nicht offengelegt. Aber wenn, dann wäre das nämlich cool gewesen, weil dann hätten wir sowas wie einen Standard und dann gibt es nämlich verschiedene Clients.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da bei Google an Videotelefonie kommt.
Ja.
Weil ihr Google Talk, die Spezifikation dazu haben sie ja rausgegeben. Da gibt es ja mittlerweile auch Open-Source-Implementierung von. Das
Slip-Jingle waren doch die,
ja, aber. Ja, genau, das ist Slip-Jingle. Das ist im Endeffekt, die benutzen statt ZIP zur Anrufsignalisierung benutzen sie XMPP, weil sie in Google Talk ja Jabber benutzen. Mhm. Und diese Spezifikation, die gibt es schon seit ein paar Jahren zum Angucken. Vielleicht
ist halt
kommt
alles,
ja da auch sowas für Videotelefonie.
Das ist halt alles Geek-Zeug, solange es nicht irgendwo eingebaut ist.
Eben.
Und deswegen ist es die Hoffnung, also da hast du ja vorher recht gehabt, glaube ich, wenn es ein Android 3.0 drin wäre, dann wäre es der Durchbruch. Und alles andere installiert doch kein Mensch.
Wobei ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Apple dieses FaceTime nicht veröffentlicht. Also ich meine, sie haben es ja jetzt erst angekündigt, dass es bei ihnen auf dem Mac geht. Und die werden
was
natürlich
heißt
den Teufel.
Das geht schon.
Oder das geht schon, kann man es runterladen, okay. Die werden halt eben den Teufel tun, um irgendjemand anders vor ihnen einen Client rausbringen zu lassen, der dann auf dem Windows läuft oder sowas in der Art. Mhm. Also ich denke.
Also angekündigt haben sie, das ist offen, aber weiß man natürlich nie, was die da
haben. Ja, nee, es ist halt gut. Ich meine, sie geben ja halbwegs, also, keine Ahnung, LLVM oder so, da machen sie ja recht viel Zeug, das sie halt auch veröffentlichen. Und nur ist die Frage halt, was bringt es ihnen?
Also naja, das bringt ihnen schon was, weil irgendwie eine Telefonielösung, die nur mit anderen Apple-Usern geht, ist halt, klappt halt nicht.
Ja, ist ihr Zielmarkt. Also es ist halt ein Grund, zum Apple zu gehen.
Ja, aber telefonieren will man ja doch schon auch mit der Oma.
Ja, dann kriegt die Oma ein Mac Mini, dann kannst du ihn bedienen.
Ja. Nee, aber was ich an der Geschichte ziemlich krass finde, ist, dass es ja tatsächlich, das hängt sich da irgendwie ins System rein, das funktioniert auch, wenn die Anwendung dazu nicht läuft. Also das ist ziemlich gruselig.
Und FaceTime?
FaceTime,
ja. Gibt vielleicht deine Daten weiter. Ging zumindest ein paar Stunden, dass du dich weiter eingeloggt hast und dann derjenige warst und die Apple-ID hattest und für den einkaufen gehen konntest.
Gut, aber ist das nicht so push-mäßig sowieso? Ich meine, du kannst dich ins System hängen und so Push-Nachrichten.
Ich weiß nicht, wie es technisch gelöst ist. Auf jeden Fall hatte ich da letztens, als wir das mal ausprobiert haben, hatte ich die Anwendung definitiv aus. Und ein Freund von mir hat mich dann halt einfach mal angerufen und dann poppt da so das Zeug hoch und
hallo. Achso, du meinst auf dem Mac?
Ja, also auf dem Mac.
Ich habe gedacht, auf dem Telefon. Okay. Nee,
schon auf dem Mac, die Mac-Applikation. Ich habe ja kein Telefon, was das kann.
Ja.
Ja. Okay,
ja, aber
Jens
wollte
noch was sagen. Genau. Ich wollte sagen, gegen Skype, gegen die Macht hat man jetzt nur, wenn man irgendwie ganz ein geschicktes Netzwerk aufstellt, was quasi dann
von ganz vielen frei benutzt wird und das sehe ich nicht, dass das kommt. Also egal, ob das Google Talk ist oder FaceTime, also wenn die offen sind und Skype da drauf geht, dann wird es eher sein, dass das halt so ein Sekundärding sein wird, denke ich mir mal, außer es ganz viele andere benutzen es auch noch. Von daher, ich glaube nicht, dass so schnell jemand an Skype vorbeikommt.
Ja, ich meine, die Sache ist ja die, die machen ja eigentlich nichts Besonderes. Die erlauben dir, so Konferenztelefonate und ein bisschen Videochat zu machen. Das ist ja jetzt so vom Technischen her nichts Besonderes.
Aber naja, machen sie kostenlos. Du kannst auch normal telefonieren.
Ja, aber das ist technisch gesehen auch nichts Besonderes. Aber was sie machen, ist, dass es immer funktioniert. Das ist das Besondere an denen.
Die Marke ist ziemlich gut, was die an Netzwerk schon haben, also wie viele an Account haben.
Das ist klar.
Ich meine, wenn es Facebook jetzt macht zum Beispiel, dann wäre es nochmal interessant.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz anderer Markt als die Leute. Also
Facebook-Chat ging auch relativ schnell.
Ja, klar, aber so Telefoniegeschichten jetzt über Web-Applikationen zu machen, ist nicht so trivial, wie das jetzt irgendwie als Desktop-Client.
Kam heute, glaube ich, was raus, heute oder gestern, irgendeine JavaScript-Library, die alles sofort so.
Ja, da gibt es schon die.
Über Flash
die,
und dann.
Ach so, über Flash.
Ja, über Flash. Ja. Also entscheidend ist, glaube ich, dass du als Firma diese Kontakte hast. Und Facebook hat die Kontakte und wenn die es hinkriegen, dann könnten die auch relativ schnell da noch eine Alternative aufbauen. Ansonsten ist Skype einfach jetzt relativ gut.
Ich meine, Skype funktioniert halt einfach. Also wir benutzen das auch in der Firma und so weiter und ja, tut halt.
Ja. Die sind ja auch ein Übernahmekandidat. Wir sind ja eigentlich als Firma relativ klein, Skype, und die werden in den nächsten wenn nicht anderthalb Jahren garantiert von irgendeinem Großen geschluckt und dann eBay? Wird es halt...
Ich meine, die wurden ja schon mal von eBay geschluckt. Von
ja, also. Ja klar, aber jetzt sind sie ja wieder eigenständig, weil eBay war ja irgendwie zu doof, das zu nutzen, das Potenzial. Und ein anderer wird es natürlich...
Wie ist das eigentlich?
Die machen Gewinn auch, soweit ich weiß. Also durch das Telefonzeug machen sie Gewinn.
Aber da sind doch irgendwelche Investoren eingestiegen.
Das kann ja gut sein, aber sie sind profitabel, als ich es zum letzten Mal gehört habe, eben durch ihre ganz normalen Telefongesprächsminuten, weil die sind zwar halbwegs günstig im Vergleich zu dem, was so an Festnetzdreck rumläuft, aber sie sind halt immer noch wesentlich teurer als alles, was du mit SIP machen kannst. Und gut. Dafür geht's.
Dann kommen wir jetzt mal wieder zu einem ganz leichten Thema. Die Denik hat angekündigt, dass alle, die ein SS haben,
was? Ich war nur in Deutschland.
Alle, die bei der SS registriert sind, alle, die so ein Bändel umhaben, SS, die kriegen jetzt ein SZ dafür.
Das ist aber scheiße.
Ich habe so eine SS-Domain auch. Aber es ist in Wort integriert. Ja. Und da kam auch eine Mail.
Jenssuperseite.de.
Das wäre dann mit 3S. Was macht du denn mit 3S?
Hast du eine E-Mail gekriegt und dann
kam es
von wegen, hey, ich darf jetzt als Erster und so. Auch, aber Genuss mit 2S ist halt jetzt korrekt eigentlich.
Oh, ist es kein Genuss?
Genuss. Früher war es mal ein Genuss. Von daher, mich interessiert es jetzt nicht. Aber.
Ich finde es sehr doof, das macht dir nur Probleme.
Das heißt also für die Schweizer Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören, muss man das vielleicht erklären, was ein SZ ist, weil die haben ja keins. Das ist das mit diesen geschwungenen Bögen und diesem...
Es ist erstaunlicherweise kein S und ein Z, wie der Name vermuten lassen würde.
Nein, es ist so
richtig.
Ein SZ. Aber, früher wurde das Z ziemlich ähnlich geschrieben.
Das passt schon.
Das passt jedenfalls.
Ja, früher wurden auch scharfe S. Viele Doppel-S.
Gibt es eigentlich ein großes SZ?
Ja.
Nein. Früher gab es keins und ich glaube, sie haben irgendwann mal eins angeführt, ne?
Ich glaube nicht.
Doch. Ich glaube, echt, du glaubst, es ist eine Ente? Kann das mal einer recherchieren?
Sie ist nicht Bestandteil der offiziellen deutschen Rechtschreibung.
Nee, darum geht es nicht. Ich frage, ob es einen ISO-Code dafür gibt.
Anfang 2008 wurde das große S als neues Zeichen in den internationalen Standard Unicode aufgenommen.
Ja, genau.
Yeah. Und das wurde auch in ISO IEC 10646 übernommen, falls es dich interessiert.
Ja, gut, genau. Da muss es stimmen.
Mhm. Auf jeden Fall. Nur gibt es halt kein Wort, was es benötigt.
Nein, gibt es nicht. Aber theoretisch gibt es.
Dann will ich auch mal einen Frank-Buchstaben haben.
Nee, falls
du auch nirgends benutzt, aber.
Falls du Kapitelchen schreibst, bräuchtest du es nämlich.
Ja.
Nächstes Thema.
Also auf jeden Fall, wenn ihr eine von diesen Domains habt, wenn ihr zum Beispiel Straße habt, dann könnt ihr das jetzt, habt ihr eine E-Mail bekommen, Jens zum Beispiel, und dürft die registrieren. Und ab wann darf die jeder registrieren? Das ist jetzt diese Early, such mich mal, Periode. Ja, sag mir mal kurz. Einer, wann irgendwie ist mein Netzwerk an? Nee, da ist es. Ab 16. November.
Nee, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen.
Von jetzt bis zum 15. November habe ich die Chance.
Grundsätzlich finde ich das ja ganz gut, dass so auch so die Länder, die, sage jetzt mal, nicht so aus dem europäisch-amerikanischen Sprachraum kommen, auch eine Chance haben, ihre ganzen Buchstaben in Domainnamen reinzupacken. Also sprich, alle möglichen Unicode-Zeichen zulässig sind zukünftig. Auf der anderen Seite kann das halt sonst auch keiner mehr eintippen.
Kannst du echt alle in deutschen Domains umwandeln? Kannst du auch mit Accent d'aigu und sowas schreiben?
Aber nach und nach kommt es halt einfach.
Echt? Meinst du?
Ja, klar. Hm. Und wenn nicht bei DE, dann halt bei anderen Domains. Also nach und nach werden alle möglichen Unicode-Zeichen irgendwann zulässig sein.
Ja,
aber. Und das Problem ist dann halt wirklich, ich kann halt keine Domain mehr von, was weiß ich, Norwegen eintippen, weil ich in den Buchstaben halt leider nicht auf der Tastatur habe.
Dann ist die wahrscheinlich auch nur Lokalzeichen.
Ja, das ist irgendwie doof. Also
ja, aber willst du das?
Von China mal gar nicht zu reden, ne?
Ja. Die sind weiß einer, warum die Chinesen so komisch blöde Domainnamen haben. Ich habe da ja neulich mal das komplette Internet gecrawlt.
Weil sie so eine komische Sprache haben.
Du meinst, die haben so 1120.com.cn und die haben Unmengen so e312.com.cn. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ich bin sicher, es macht Sinn, wenn man die Sprache kann.
Ja, das ist jetzt das Problem. Das kann ja vielleicht Chinese
zufällig. Damit die Behörde das nicht so leicht findet.
Ja. Die haben auch qq.com oder Punkt. Doch, .com ist es. Und das ist das größte so Facebook-Netzwerk.
Genau. Aber also sowas haben die Unmengen und auch, keine Ahnung. Es ist auch unglaublich.
Vielleicht sind da schon alle voll.
Ja.
haben die nicht Zahlen zumindest auf ihren Tastaturen? Und das lässt sich wahrscheinlich dann einfach
einfach. Vielleicht auch für Handys, weil die irgendwie so total mobil sind oder so.
Wenn Chinesen sie im Internet sind, eigentlich nicht. Die haben Fahrräder.
Ja, mobil, gut, das wär's ja.
Die surfen mit ihren Fahrrädern.
Gut, alle Jetzt Seiten von denen sind auch hässlich.
Nee, das sind die Japaner, die das machen.
aber jetzt hast du deine DE-Domain mit so einem Scharf-S, da mit so einem SZ drin, ne?
Ich find's gut.
Ja, kannst du dich drauf verlassen, dass mal kein Amerikaner auf deine Seite kommt.
Ja, ist doch voll gut.
Hallo,
viel besser als irgendwelche Filter.
Ist doch irgendwie doof.
Wenn ich eine Domain habe mit einem SZ drin, will ich da auch keine Amerikaner anloggen. Sorry.
Ja, und andersrum dann halt genauso.
Ja, die können ja auf den Link klicken.
Genau, auf den Link.
Ja. Genau.
Und dann gibt es ja noch diese lustigen Security-Aspekte, ne? Weil es gibt ja Unicode, gibt es ja ganz viele seltsame Buchstaben, die ja vielleicht auch gar nicht in jedem Font drin sind. Und dann gibt es auch ganz viele Buchstaben, die auch genau gleich aussehen, je nach Font. Mhm. Und dann kannst du halt dann leider irgendwann mal nicht mehr von eBay.de von eBay.de unterscheiden.
Ja, das ist ja selber schuld.
Da gibt es zumindest
Strich
da gibt es zumindest ja diese Regel, dass du die Alphabete nicht mischen darfst. Also du darfst jetzt nicht zum Beispiel irgendwie so ein
kyrillisches
so ein griechisches deutsches Alphabet mit irgendwie einem normalen ASCII-Alphabet, das darfst du nicht mischen.
Das ist ja schon mal was.
Ja.
Wer sagt das, dass man das nicht darf?
Also das ist
Internet.
Aber wenn ich dir eine E-Mail schreibe und
aber zufällig einen schon,
so einen Buchstaben drin habe, dann geht das.
Ja.
Also ich kann dir eine E-Mail schreiben mit einem gefakten irgendwie und dann klickst du drauf und
aber dann darfst du ja immer noch nicht auf die Domain, weil die gibt es ja dann nicht, weil die ja keiner registrieren darf.
Das geht schon.
Tada. Also solange die Registrare
da drauf aufpassen. Den Essen Poisoning.
Dann brauchst du so einen Scheiß auch nicht. Also dann kannst du auch eBay.de einklicken.
Genau.
Eingeben. Nee, dann brauchst du was gar nicht erst. Ist viel praktischer.
Ich weiß nur nochmal wieder. Auf jeden Fall. Der Plan ging nach hinten los.
Hat funktioniert.
Sehr gut. Ja, ist ja
Moderator, bitte zum nächsten Thema.
Moment, ich habe doch gerade die Überleitung. Jungs, sicherheitstechnisch ist das ja gerade so ein Problem mit den ganzen Feuerschafen.
die verdammten Feuerschafe.
Diese mögigen Feuerschafe. Das erzähle ich jetzt ein bisschen. Oder steht da was dahinter? Nee, Ingo, du musst.
Nee, du kannst es auch gerne machen.
Verdammt, also, dich drum.
Okay, es ist ja, das Internet ist ja sicher, weil wir haben ja SSL. Aber das Problem ist, SSL wird dann von vielen Seiten dazu benutzt. Zum Beispiel, wenn ihr euch einloggt und euch Benutzernamen und Passwort wird geschickt. Ist ganz okay, dann kriegt keiner einen Benutzernamen und Passwort mit, wenn alles normal läuft. Das Problem ist, die Webseite will ja nicht jedes Mal euren Benutzernamen und Passwort, sondern die setzt da so ein komisches Ding, das heißt Cookie. Bedeutet, wenn ihr einmal bewiesen habt, dass ihr seid, dann sagt die Webseite, ja super, hier hast du einen kleinen Sticker, schick den mir immer mit und ich weiß dann, wer du bist. Und das Problem ist, dass das SSL zwar dein Passwort schützt, aber danach schwenken alle Seiten auf unsicher um und diesen kleinen Sticker kann dann theoretisch jeder lesen, der in deinem Netz ist.
Das ist doch schön.
Richtig, deswegen setzt du dich ab sofort bei Starbucks hin und da ist ein offenes WLAN und dann kannst du alle diese kleinen Sticker sammeln. Und weil jemand so nett war, hat er für Firefox eine kleine Erweiterung geschrieben, die heißt Firesheep. die geht unter
Firefox, macOS. Jetzt verstehe ich das.
Oh, jetzt richtig. Macht alles Sinn. Oh.
Die geht unter macOS und ich glaube Linux. macOS und Windows und ich glaube nicht Linux, was irgendwie ein bisschen komisch war.
Ausprobieren.
Ja, benutzt irgendwie die libpcap und die hört dann einfach so auf eure Netzwerkschnittstelle eurer Wahl und liest dann diese kleinen Sticker mit und jedes Mal, wenn sie einen findet, poppt in eurer Seitenleiste ein Gesicht auf von der Person und dann könnt ihr euch zum Beispiel, wenn der sich auf Facebook eingeloggt hat, dann machst du plupp und auf einmal seht ihr so, ah, ich bin Hans-Uwe Müller und dann klickst du drauf und du bist bei Facebook als er eingeloggt.
Oh, und das ist praktisch, ja.
Richtig, und auch Twitter, Amazon, eBay haben sie, also alle haben da irgendwie Lücken und oder benutzen eben unverschlüsselte Cookies und da du ja in diesem Starbucks sogar dieselbe IP hast wie der andere Hansel, weil du ja hinterm selben Router sitzt im Normalfall, kann die Webseite da auch nicht so wirklich unterscheiden, wer du bist, weil du hast ja den Cookie und ja.
Cool. Was mache ich jetzt dagegen?
Du machst dir einen VPN zum Beispiel.
Das wäre eine
wenn
Möglichkeit.
Du, wenn du aus irgendeinem sinnfreien Grund eine unverschlüsselte Internetverbindung benutzt, was du eh nicht machen solltest, dann kannst du dir
entweder, ja nicht die Wahl. Ne?
Ja, kannst du entweder eine VPN aufsetzen oder du gehst über so, keine Ahnung, da gibt es sicher doch auch so irgendwie
SSH-Tunnels einfach.
Genau, ja,
das SSH-Tunnel. Mikro-VPN.
Oder halt irgendwelche ja, HTTPS-Proxy-Geschichten.
Oder man tippt halt wirklich immer als alles HTTPS ein. Also Twitter kann ich zum Beispiel auch immer HTTPS-Twitter eintippen,
das, statt mich wenn sie es anbieten.
Ja, da gibt es, glaube ich,
also auch. Also bei Facebook geht es, glaube ich, auch.
Da gibt es, glaube ich, auch ein Firefox-Plugin, was das automatisiert.
Richtig,
genau. Also da kann man dann halt einfach, also, wenn man jetzt irgendwie nur twitter.com eingibt, dann geht der dann automatisch auf die HTTPS-Version.
Macht das nicht jetzt schon automatisch?
Nee.
Ist eben die Sache, gemacht. Machen eure Clients dann halt zu, obwohl, na,
die ach so,
Clients,
er zeigt einfach nicht mehr an, das war's.
Zu, ja. Nee, Cookie, HTTPS zeigt er an.
Aber, ja. Nee. Auf jeden Fall, das Firesheep kannst ja, du umsetzen, genau. Kannst du
das Wolf genau. einloggen. Der Wolf im Schafspelz.
Ein kleines Plugin, was man sich für den Firefox runterladen kann.
Das Schaf im Feuerpelz.
Das Schaf im Feuerpelz,
genau. Bei mir, ich musste extra erst die Seitenleiste anzeigen, da war ich sehr verwundert kurz, da musste irgendwie oben extra Seitenleisten und dann das Firesheep anmachen und dann poppt es bei mir erst hoch, aber dann geht es theoretisch auch sicher.
Wir sind doch hier alle im Slam-Netzwerk gerade, ist auch eine gute Gelegenheit, es mal zu testen.
Wir sind geswitcht. Nein, weil es geswitcht ist, richtig. Ach. Ja. Aber was wir machen könnten, ist so Upoisoning, das geht ja schnell.
Ja, oder wir flatten einfach den Switch mit neuen MAC-Adressen, dann vergisst du unsere und musst immer flatten, um rauszufinden, wer es. Geht ja auch.
Aber Upoisoning ist schneller.
Ja, oder du machst jetzt irgendwie Ethercap an und dann.
Ja, genau, Ethercap.
Richtig.
Genau, aber also, das sind Hacker-Tools und dürfen wir gar nicht benutzen.
Die,
das
ist verboten. Wir dürfen gar nicht drüber reden. Nee, nee, oder?
Doch.
Reden?
Na, doch, klar. Stimmt. Wir sind ja Security. Das also, ich bin Security Professional, von daher.
Ja,
also ich kann nicht drüber reden. Ich mache das auch für Forschung und Lehre.
Ich darf auch zuhören,
ja, weil ich bin Student. Ich lerne das von dir.
Tja, was ist deine Ausrede, Ingo?
Ich bin Journalist.
Ah, ja, super.
Auf jeden Fall, du musst dich. Oh, da haben alle Glück gehabt, auf jeden Fall.
Ich bin schuldig.
Okay. Nee, ich glaube, was man mal dazu sagen könnte, ist auch noch, dass das technisch gesehen ja eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Das ist ja eigentlich alles kalter Kaffee. Was jetzt nur anders ist, ist, dass es halt wirklich jeder benutzen kann.
In Bunt und Farbe.
In Bunt und Farbe und mit Anklicken und es geht alles automatisch.
Auch.
Bilder auch von. Das ist cool.
Ja. Und das Schlimmste ist, die meisten Leute wissen das einfach echt nicht. Also ich hatte heute die Diskussion auch und habe dann auch gleich dieses Beispiel gebracht, dass das jetzt so schön automatisiert und von jedem einsetzbar ist. Und dann, was? Okay, ja, da muss ich jetzt drauf achten, wenn ich bei Facebook, dass ich immer HTTPS und so schreibe. Also da muss man die Leute echt noch für sensibilisieren.
Mhm. Ja.
Ja. Also bringt euren Freunden, Kollegen, Familien, Verwandten und so das bei, dass sie bitte immer HTTPS benutzen. Oder richtet ihnen VPN ein, ist mir völlig egal. Aber
richtig. Oder schaut doch einfach nur noch so Fernsehen. Praktisch.
Genau, Fernsehen.
Ich habe gehört,
Google TV.
Muss ja jetzt eh jeder zahlen, auch mit PCs, von daher kann man ruhig mal Fernsehen schauen.
Also,
nicht? So muss man hat das BVG das wohl bestätigt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist immer noch scheiße.
Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, das, was im letzten Rundfunksänderungsstaatsvertrag im 12. passiert ist, nämlich, dass man auch für internetfähige Computer oder neuartige Rundfunkgeräte bezahlen muss. Mhm. Diese 5 Euro noch irgendwas im Quartal, also erstmal den reduzierten Satz. Das findet das Bundesverwaltungsgericht gut. Steht so im Gesetz drin, also wird es auch so gemacht. So, das ist jetzt natürlich noch nicht die allerletzte Instanz. Zwar Bundesverwaltungsgericht ist schon in der Reihe die höchste, aber man kann jetzt immer noch zum Bundesverfassungsgericht gehen und da Beschwerde einlegen. Jetzt weiß ich nicht, ob die das tun werden. Wäre jedenfalls sinnvoll, finde ich.
Ja.
Also da bleibt immer noch die eine Hoffnung, ein Gericht, was das jetzt nochmal einkassieren würde, gäbe es. Und naja, aber es ist auch eh egal, weil bis dahin ist das, bis die sich da durchgeklagt haben, ist der 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag aktiv und der sagt ja, wir schmeißen die GEZ weg und machen eine Haushaltsabgabe und dann zahlt jeder diese 20 Euro im Monat.
Aber ich möchte doch noch mal dazu sagen, das ist noch lange kein Grund, fernzusehen.
Richtig.
Da geht es einfach ums Prinzip.
Ja. Ja, du musst ja auch nur die Radiogebühren zahlen. Und Radio hören, das bin, okay. Ich dabei. Ja, weil wir sind ja auch sowas. Wir müssen eigentlich mal beantragen hier demnächst.
GZ. Nee, da kommen wieder Leute, die Geld von uns wollen und die irgendwelche.
Nein, wieso? Nein, wir wollen Geld haben. Wir sind ein Radio, wir wollen Geld haben.
Aber die finden trotzdem noch einen Weg, dass wir Geld bezahlen.
Da muss man dann irgendwie.
Es muss doch eh jeder bezahlen. Du glaubst doch nicht, dass du da rauskommst. Jeder, der in Deutschland wohnt, muss bezahlen.
Ja. Ja,
erstmal musst du als Sender zahlen, bevor du
irgendwann bekommst. Genau. Genau das habe ich gemeint.
Ich bezweifle, dass wir uns öffentlich-rechtlich nennen dürfen irgendwann.
Ja.
Einfach so.
Egal.
Das
egal. Wir brauchen mehr Geld.
Ich bin schon öffentlich. Ich glaube, wir benutzen einfach weiter Flatter. Das funktioniert doch dann auch irgendwie.
Ja.
Muss man eigentlich Steuern bezahlen drauf?
Wenn du genug Einnahmen hast damit, müsstest du es bei der Steuer angeben.
Nee, du musst auch, wenn du wenig Einnahmen hast, Steuern zahlen. Nur dann merkt es vielleicht keiner, Ingo.
Nein, wenn du unter 7.000 Euro im Jahr verdienst, musst du es nicht angeben.
Ja.
Und du glaubst doch nicht, dass ich 7.000 Euro im Jahr verdiene.
Warum nicht?
Ja.
Wieso muss man das nicht angeben? Man muss sämtliche Einkünfte angeben.
Das Finanzamt will nicht mal eine Steuererklärung von dir haben, wenn du unter 7.000, weiß ich nicht, wo ist die Grenze, 7.000 noch irgendwas.
Ich glaube, die ist auf 8.001 Euro gestiegen.
8.001 Euro, hier.
Oh, noch mehr.
Aber,
oh, mehr.
Also, das war wenn du so wenig Einnahmen hast, musst du keine Steuererklärung machen, dann musst du sie auch nicht angeben.
Ach so, wenn es deine einzigen Einnahmen überhaupt sind.
Ja,
wenn du doch einen Job hast und dann noch was dazu verdienst.
Wir sind keine Steuerberatung.
Genau.
Alle Einkünfte auch über Flatter muss man angeben und wenn man am Schluss nichts zahlen muss, dann kann man sich freuen.
Wisst ihr, wo man jetzt zahlen darf?
Sag's uns.
Bei Apple. Fürs iPhone. Das iPhone und die Providerbindung steht im Dock.
Ja, wow. Der Marc
können wir das gleich
versucht sich heute in
wir das als reingeschrieben.
Der Überleitungschef. Ja,
ich muss irgendwann heim und muss doch den Bus kriegen. Das ist die einzige gut. Geschichte.
Das war Tobi.
Dabei.
Das war nur Tobi. Das schreiben
wir mal. Okay, dann haben wir das auch.
Okay, ja, genau.
Dann haben wir das
nächste, Tobi.
Huh, haben wir Glück gehabt.
Next.
Kennt sich einer mit.
Entschuldigung. Ich habe noch die übernächste News gelesen, die ich da reingemacht habe. Ja. Dass die hier immer noch ist das Beste.
Ja.
Sehr gut. Okay, Entschuldigung.
Diese Anti-Baby-Pille zum Einkriegen.
Ich habe keine Ahnung, warum es da drin steht, aber ich finde es amüsant.
Richtig. Das war auch die Story jetzt schon. Okay,
gut. Haben wir das geklärt.
Was ist das?
Wurde jetzt in Amerika getestet. Nur so.
Okay, jetzt kann man sich eincremen zum was Verhüten.
Ja.
Wow. Frag mich nicht, auf welcher IT-Newsseite ich das gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Und vor allem, ist das was für uns? Also kann ich mich jetzt sagen.
Naja, es ist auch für Männer ist eigentlich nur Hundekot und den schmierst du dann über dich und dann ist es quasi wie Verhüten.
Ja, aber was mit Leuten mit Fetisch? Funktioniert es da auch dann?
Ja, aber die sind genetisch so deformiert, da kann man gar nichts mehr machen. Okay, ich habe gehört, Jamaikaner gehen jetzt auch Open Source, ne?
Ist alles ein bisschen lustiger geworden.
Nee, ist besser auf jeden Fall.
Mit Open Rasta.
Ja, genau. Ich wollte also neues Dateiformat, vor allem so Jamaikaner Open Rasta jetzt.
Oh, das hat aber ein bisschen gedauert.
Mach mal die Set Bone auf, wenn ich Müll baue. Dann.
Also neues Grafikformat.
Yay, mehr Grafikformate.
Als hätten wir nicht genug davon. Aber es gibt scheinbar keinen guten Ersatz für solche, ich meine, Jens eigentlich, hast du es durchgelesen? Du bist doch hier eigentlich unser Grafikexperte, warum weißt du darüber nichts? Dass es jetzt Open Raster gibt.
Siehst du durch, dann bist du Experte.
Das war ich, da stand Pro Linux und dachte, ja, das ist nicht für mich.
Ist dieses PostScript nicht auch so ein Raster-Bild-Exchange-Format? Ich glaube nicht.
Das ist eine Programmiersprache.
Nee. Ja, aber da kannst du ja auch...
Ich kenne Leute, die haben ein komplettes Betriebssystem in PostScript programmiert.
Ja. Ja. Das heißt nicht, dass es gut ist. Ja. Ja, oder SVG oder so.
Ist SVG, doch auch, SVG nein, ist Vektor.
Das ist Vektor. Vektor.
Ach, ups, Raster, ups.
Das
ja.
ist echt mal.
Also wenn es dann, wenn
Bitmap.
Das, eventuell wäre ja, das GIMP-Format eine Konkurrenz dafür. Das ist eigentlich das Einzige, was mir so einfällt.
Nein, ja, Open Document Format natürlich.
Adobe. Adobe, die ganzen Files, die aus Adobe Photoshop rauskommen, fallen.
PSD.
PSD, genau. Ja. Und dafür gibt es in der Open-Source-Welt keinen freien Konkurrenten
doch,
dafür.
Doch, das GIMP-Format.
Ja, aber irgendwie haben sich GIMP, Krita und MyPaint zusammengesetzt und dieses Open-Raster-Format entwickelt. Ist so ein bisschen wie ODF, also es ist ein ZIP und da drin liegen binäre XMLs. Dateien und XMLs.
Genau. Ja, bin ich dafür. Ja.
Das hört sich irgendwie so an, als ob sich das jetzt in der nächsten Zeit durchsetzt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich schon da.
Genial.
Das ist so gut.
Da ist XML drin, das muss gut
sein. Das ist so wie OpenID. Kennt noch jemand OpenID?
Ja.
Ja. OpenID rockt.
Ja, OpenID benutze ich auch tatsächlich.
Hat sich auch halbwegs durchgesetzt. Bei so.
Geht ja auch nichts dran vorbei. Jetzt
kommt richtig, klar. Oder so.
Nee, das ist OAuth, was du meinst.
Ach so, da geht auch nichts dran vorbei. Ja.
OAuth. Ich glaube, Adobe wird einfach demnächst entweder von Apple oder von Microsoft gekauft, dann auf jeden Fall zugemacht. Und da benutzen alle GIMP und da benutzen zukünftig alle OpenRaster.
Raster.
Wobei man muss ja sagen, dass Adobe jetzt auch schon ein HTML5 Videoplayer Widget released hat. Also vielleicht macht den auch keiner zu, weil es dann doch, ne?
Nee. Was, den Player macht keiner zu, oder?
Ja, nee, weil gemeint hat, die werden dann zugemacht, aber die werden jetzt ja wohl vernünftig, wenn sie jetzt ein HTML5 Videoplayer Widget
released. Das habe ich mich auch gefragt.
Ich glaube, die spüren einfach den Druck.
Die machen auch mit Flash doch gar nicht so viel Geld. Also ich meine, Dreamweaver verkaufen sie auch. Mit
Wer HTML
machen
die schon immer. Ich sagen.
Ja, aber
weiß nicht, Dreamweaver ist auch HTML. Also.
Ja, was ich mir da halt gedacht habe, ich meine, halt die verdienen ja mit dem Flash-Format kein Geld, die verdienen ja mit den Authoring-Tools Geld.
Richtig.
Und da nicht zu knapp. Und ich meine,
abgesehen davon, das ist eine fette Marketing-Gedöns.
Ja, aber Marketing spielt jetzt mal keine Rolle. was ich mir da halt gedacht habe, ich meine, die wären ja blöd, wenn sie da jetzt nicht mit auf den Zug aufspringen würden und dann im Endeffekt Authoring-Tools für HTML5 anbieten würden.
Ja,
ich meine, das ist ja die einzige Möglichkeit, die sie jetzt noch haben, da jetzt irgendwie Flash an allen Ecken und Enden wegbricht.
Ja, die wollen auf jeden Fall beides, die machen auf jeden Fall beides. Ja.
Ist jetzt auch nicht so die Riesen-News, ne? Das haben die wirklich, glaube ich, vor einem Jahr schon angekündigt, dass sie HTML5 Authoring-Tools anbieten wollen.
Ja, wobei
und,
es war jetzt,
und ehrlich gesagt, ist es ja auch echt notwendig. Natürlich. Weil rein technologisch kann man mit HTML5 und mit CSS und mit SVG und tolle Sachen machen, aber macht das mal in der Realität. Ne? Mach da jetzt mal irgendwie sowas wie ein Flash-Spiel, mach das mal mit HTML5. Da bist du echt ganz schön am Workarounds programmieren und am Fluchen.
Ja.
Und dann richtig gute Entwicklungsumgebung.
Ja.
Ja.
Wobei es ja auch nur ein Video-Player-Widget war. Also es ist ja nicht, als ob das sondern nicht schwer sei, dann Player über die vorhandene, also sie haben jetzt ein Flash-Fallback oder so.
Aber ja.
Da gibt es ja schon viel Open Source. Also da hat wohl eine Wochenende Zeit gehabt.
Ja. Genau, oder apropos Zeit gehabt, LimeWire ist tot. Das heißt, kein Porn mehr über LimeWire.
Oh nein, German Donkey, MPEG, was weiß ich, wie die da heißen.
Vielleicht, solltest du erstmal erklären, was das ist.
Okay, LimeWire ist es.
Oder LimeWire.
Porn? Was ist denn Porn, Felix?
Was ist Porn, genau.
Das kann ich jetzt nicht, wir müssen über 21 sein, freigegeben sein, ansonsten geht es nicht. Hm.
Monate? Oder?
Ja. Und das sind wir noch nicht, deswegen kann ich das jetzt noch nicht erklären. Aber wenn wir dann über 21 sind, dann ja.
Gut.
Und jetzt zu LimeWire, das ist eigentlich... Das ist...
Also das ist eigentlich wenn das tot ist, brauchen wir es auch nicht mehr groß erklären.
Doch, ist ja noch da. Sorry. Ist ja noch da und man kann damit noch chatten zum Beispiel.
Oh,
aber es war so eine Tauschbörse, die so halb so ein bisschen wie eDonkey funktioniert hat.
Was war's denn? War das Fasttrack oder was war LimeWire?
Nutella haben die benutzt.
Ja, okay, gut.
Genau, und die haben jetzt...
Ach, richtig. Frostwire gab's da auch.
Ja, genau, das war LimeWire ohne Kram dabei. Mhm. LimeWire ist jetzt tot im Sinne von, sie machen jetzt kein Searching, Downloading, Uploading, File Trading and or Distribution Functionality. Das heißt,
sie machen nichts mehr außer Chatten.
Genau, sie haben Chat.
Geil. Ja, hat sich rausgestellt, dass über diese Dateitauschversion eigentlich nur illegal Zeug runtergeladen wird.
Oh, was?
War auch für mich sehr,
ich hab da
sehr betroffen gemacht.
Ich habe da meine Linux-Distro drüber runtergeladen.
War dann im Endeffekt doch ein Porno. Ja. Falsch benannt.
So. Oh, aufgezippt. Jetzt, wo du sagst. Doch, aber der war gar nicht schlecht.
Richtig, deswegen quasi auch Open Source.
Gibt es das auch?
Okay. Da, also nee, bei mir ist LimeWire ja hauptsächlich in einer Hinsicht in Erinnerung geblieben oder immer noch, weil es war für mich irgendwie so die einzig verbliebene Java-Desktop-Applikation.
Azureus.
Die irgendwie einigermaßen irgendwie Verbreitung hatte. Nachdem das jetzt auch noch tot ist, ist es, glaube ich, Java auf dem Desktop ganz tot.
Nee, CyberDuck auf Mac. Der meistbenutzte FDP Open Source auf Mac ist Java. Und
was mit Eclipse? Ist das nicht Java?
Ja, ja, gerade wollte ich sagen. Nee, also das ist SWT, das ist C.
Ah, okay, sorry. Das habe ich dann
nicht andersrum. Ja, tatsächlich ist der einzige Grund, momentan noch Java auf dem Desktop einzusetzen, wenn man die Java-basierten Entwicklungsumgebungen laufen lassen will. Unter anderem auch.
Halten Sie sich selber am Leben. Grandios.
Ja, nee, ich meine, Java ist ja echt riesig auf dem Server und so für so Geschichten und kommt halt auch auf Android und so weiter. Aber im Endeffekt die einzigen wirklich noch am lebenden Desktop-Applikationen, die man so benutzt, sind die Entwicklungsumgebungen. Mhm. Und da gibt es irgendwie, da gibt's Eclipse, da gibt es NetBeans, da gibt es IntelliJ Idea und
hat ja nicht so geklappt mit der ursprünglichen Idee. Hey, voll super für portable Applikationen. Einmal schreiben läuft überall, einmal schreiben läuft nirgends.
Ja, doch, einmal schreiben läuft überall gleich scheiße.
Richtig, das ist ja zu sagen, dass Java überall gleich gut läuft, wäre genauso gut ein Argument für Analsex.
Gerade wollte ich sagen.
Aber viele Leute mögen es halt nicht, von daher. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, es war mal ein guter Spruch, ich habe den jetzt.
Ich fand den gut.
Ja. Fandest du gut? Ja. Lass uns mal. Das ekelt mich ein bisschen auf die Agenda.
Nein, ich fand den Spruch gut, nicht dich.
Nee, das meinte ich auch. Ich finde, wenn du mit dem Niveau hier, wenn du sowas gut findest, ne? Was gut ist, finde ich IT-Business in Stuttgart, Ingo.
Echt?
Ja. Oder IT und Business Stuttgart oder eins von denen.
Geht.
Warum denn?
Ja, Frank wird sich da noch erinnern, du warst
letztes Jahr. Ja, letztes Jahr haben wir uns da, glaube ich, getroffen. Ne?
Und ja, und da haben
ich fand es dann auch so total gut, dass ich dieses Jahr nicht mehr hin bin.
Ja. Ist wie die Hobby Elektronik, oder?
Was ist denn das? Ach, IT and Business, ach, so heißt das.
Das ist
doch der IT-Treffpunkt für den Mittelstand.
Der eine. Achso, den.
Ja.
Den kenne ich auch.
Auf jeden Fall. Was die meisten Leute ja nicht wissen, dass die Integration der IT-Umgebung für Unternehmen zunehmend zum Schlüsselfaktor des wirtschaftlichen Erfolgs wird.
Bingo.
Ja, richtig.
Oh, ja, doch.
So ein paar Hansel im Anzug, nehme ich an.
Doch, ja. War gut.
Viele
Lass uns doch lieber über GNU Herd reden.
Jetzt erstmal diese IT- und Business-Messe Stuttgart. So. Also ich war gestern da, die läuft noch bis morgen. Und ja, wer hat da LOL reingeschrieben?
LOL.
Jedenfalls, super besucht die Messe, also total volle Hallen. Frankfurt sich davon letzten Jahr noch erinnert fühlen. Aber ich hatte ein paar nette Gespräche.
Oh.
Es war nett, mal so ein paar Leute zu treffen, sich mit dem ein bisschen zu unterhalten. Und ich habe auch neue Leute kennengelernt. Ein Interview geführt und eins schon ausgemacht mit einem sehr interessanten Thema, da muss ich mit
Sven... Auch technisch oder mehr so?
Auch technisch, da müssen wir mit euch beiden muss ich da nochmal drüber reden, weil wir müssen da noch, ich brauche Background-Informationen, um den auszufragen, dass das richtig gut klappt.
Also, okay. Auf jeden Fall. Welche Richtung kannst du dir schon sagen? Nur, dass wir so
NoSQL-Datenbanken.
Oh mein Gott.
Wie hat der sich denn dahin verirrt?
Ihr seid blöd.
Ja, nee, da kann ich was drüber sagen. Da habe ich neulich eine These drüber geschrieben.
Ja, deswegen. Gestern so.
Ja. Richtig.
So. Passiert halt. Mach mal einen
Check. Okay. Ja. R-Shirt.
R-Shirt.
Oder warst du fertig?
Oder awkward einfach.
Awkward. Überspringen steht dran.
Nein, ich will das hören.
Ist also, Arch Linux mit Herd-Kernel.
Genau. Ja. Und ist es besser?
Nee,
weil, also Herd
ist
dieser Kernel, der schon in Planung ist, bevor ich geboren war.
Ja, der und aber nicht mehr monolithisch ist, sondern so mikrokernelmäßig.
Ja, das ist so. Also vom Aufbau her ist der eigentlich relativ fortschrittlich so
Mikrokernel,
modular aufgebaut und so und irgendwie, ja, total, jedes Subsystem kann abstürzen und kann dann automatisch
neu. Wieso hält sich eigentlich mal das Gerücht, dass Mikrokernel fortschrittlich sind?
Weil
die Realität sagt das Gegenteil.
Ja,
die Realität sagt, dass es nicht funktioniert. Nee, tatsächlich gibt es ja so auch so neben Linux so ein paar andere Betriebssysteme, die so einen Hybrid-Kernel fahren, wo du tatsächlich ein Teil Microkernel ist, zum Beispiel Windows oder Mac OS X.
Richtig.
Die machen ja sowas. Und vom Prinzip her ist das ja eigentlich auch ganz schick, weil man da kann jetzt irgendwie mal das Sound-Subsystem abschmieren und dann kann man das einfach neu starten, ohne dass jetzt der komplette PC irgendwie alle Viere von sich streckt und nicht mehr kann. So vom Prinzip her ist es ja ganz gut, aber das war halt zu der Zeit, zu der jetzt Linux irgendwie geschrieben wurde,
nicht so performant.
Nicht wirklich performant und nicht wirklich praktikabel, und darum wurde Linux halt auch monolithisch programmiert und jetzt nicht irgendwie modular.
Richtig. Aber wie gesagt, macOS ist ja so halbwegs Micro,
ja.
Also Mach.
Ja.
Ja, GNU Mach.
So, aber ich hätte erwartet, dass Hurt mit Duke Nukem 3D und was
im Bundle.
Im Bundle. Ja, das
im Bundle. Was war's nochmal, Ingo?
E17.
Was war's?
E17.
Ja. Ja, natürlich, Enlightenment. Ja, genau.
Enlightenment.
Da. Genau. So, ich habe auch gehört, dass man Duke Nukem Forever läuft optimal und mit meinem Lightman mit dem Major auf. Wobei man muss aufpassen, Duke Nukem Forever haben sie neulich eine Videodemo gegeben mit In-Play, Gameplay, 6 Minuten. Ja, hör die letzte Folge an.
Richtig.
Deswegen.
Die vorletzte.
Vorletzte war ich, ja.
Deswegen war der Witz ja dabei, ne?
Okay.
Genau. Okay, also.
Was? Ja.
Aufhören. Es gibt auf jeden Fall diese. Thorsten hat uns auf jeden Fall vorgeschlagen, uns die Distribution mal anzugucken.
Ich meine, wir sind ja hier alle.
Gibt es keine Treiber für irgendwas, oder? Nehme ich an. Für den Kernel.
Weil also, Felix, probiert es zum nächsten Mal aus.
Auf jeden Fall. Ist jeden eigentlich Fall. Schon drauf, aber funktioniert nicht. Deswegen habe ich wieder nochmal Linux gebootet. Tja. Arch finden wir eh alle gut. Und vielleicht mit einem neuen Kernel. Läuft dann halt irgendwie auf kaum was. Aber ja.
Aber ist egal. Gibt es als Live-CD, kann man mal einfach so ausprobieren.
Kann man einfach mal sehen, wie es nicht startet.
Ja, was auf jeden Fall startet, ist das neue WebOS. Das startet hart.
In Frankreich. Ne?
Hart in Frankreich.
Aber was haben die eigentlich mit Frankreich? Ich verstehe es nicht.
Mich nicht. Der war schon der erste Palm Pre, war ja in Frankreich zuerst.
Ja, da ist Alcatel-Lucent, deswegen. Das ist ja logisch.
Ach so, und deswegen denken die sich, wenn WebOS. Da Alcatel ist, dann gehen wir da auch hin.
Auf jeden Fall.
Richtig, ja. Habt ihr es mal angeschaut, die Demos von WebOS 2.0? Hat sich ja nicht so viel getan, aber polierter einfach.
Ist viel, viel schneller.
Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, richtig breit. Und jetzt geht's also richtig los. Und nette Metapher mit den Karten, die kann man jetzt auf einen Kartenstapel legen.
Die werden so gestapelt und so.
Richtig, er hat so Typfass und dann mache ich da dir eine neue Notiz mit oder suche in Google oder dein Adressbuch, so eine Search. Also nicht so viel, sagen sie selbst im Video, ist ein bisschen hart, sagen sie, ja, ist jetzt nicht so viel Neues, aber ist cool.
Ja, also einige Testberichte sagen ja, dass insbesondere die Performance-Verbesserung, weil das war ja ein bisschen ein Schwachpunkt.
Ja.
Also gegenüber anderen Android oder iPhone war das doch irgendwie alles ein bisschen träge und ist wohl besser geworden.
Haben wir einen Gigahertz-Prozessor jetzt im neuen?
Naja, man kann jetzt mit Hardware halt auch nicht so alles ausgleichen. Ne? Wenn die Software warm so ist,
Android
wenn
ist auch.
Dann machen wir einfach 5 Gigahertz ins Telefon und dann kann man die scheiß Software dann ausgleichen.
Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Das macht Android genauso. Also Android rendert ja im Endeffekt alles, was irgendwie grafisch mit User Interface zu tun hat, rendern die auch in Software und machen das nicht irgendwie in OpenGL und sagen dann halt, okay, irgendwann sind die Prozessoren schnell genug, dass flüssig läuft.
Ja,
dann nehme ich lieber einen Prozessor, der ein bisschen langsamer ist und dafür hält mein Handy doppelt so lang.
Nein. Das wäre die andere Option. Das kostet aber allerdings viel Zeit und Leute, die sich damit beschäftigen.
Da müssten wir ja die Software optimieren, das geht ja eben. Nicht.
Hm. Richtig, ja, der kommt da halt jetzt. Aber wir haben ja neulich schon mal extrem lange über WebOS gerantet.
Ja, nein, letzte Woche.
Geblisst oder so.
Geblisst.
Da ist Node.js drin, ist cool.
Ja, aber es muss gut sein.
Jetzt müssen wir nur noch eine richtige Hardware haben, weil dieses bisherige ist ja irgendwie so ein bisschen, ich konnte mich nie so an dieses Seifenformat
gewöhnen. Er sieht ein bisschen anders aus jetzt, so ein bisschen abeckiger am Ende. Also,
runde.
Aber das sehen wir ja dann
bald. Das Format finde ich
wir kaufen hier an der Hochschule auf jeden Fall einen und dann bringe ich den mal mit.
Also das Format.
Also mit denen, wo ich schon gespielt habe, muss ich. Also ich fand es immer so ein bisschen zu viel Plastik und.
Ja, da macht es viel aus, wenn du das Backcover auf Gummi änderst. Wenn du das Touchstone-Cover drauf machst, wirkt irgendwie viel wertiger gleich. Aber ja.
Auch ein Thema, was wir letzte Woche schon besprochen haben, ist Mediengewitter. Da kamen ein paar Anfragen und.
Wo wir gerade bei Node.js waren.
Genau.
Genau. Das.
Ja.
Auf jeden Fall mal. Felix und ich, wir sind ja hier anerkannte Experten für lustige Bilder.
Auf jeden Fall.
Und
ihr habt zu viel Zeit?
Nein, eigentlich haben wir viel zu wenig Zeit.
Überhaupt nicht.
Also es wird halt immer weniger jetzt, wo das fertig ist.
Jetzt ist ja nicht fertig, jetzt ist ja so pre-release.
Ja, das Problem ist halt, dass es soweit fertig ist, dass man davor schon gut ablurchen kann.
Ja. Ablurchen gefällt mir.
Ja.
Ablurchen gefällt mir hart, ja.
Hart ablurchen.
Ja. Hart ablurchen.
Auf jeden Fall.
Das klingt nach Masturbation.
Nee.
Prokrastination meine ich
Prokrastination natürlich.
Ist es auch, ja.
Was macht denn Mediengewitter? Ist es Node.js, was auf jeden Fall schon mal cool, ist aber es Node.js, was macht es denn noch so außer cool sein?
Es macht momentan eigentlich noch nicht viel. Man hat da irgendwie so eine Webseite und man geht da drauf.
Mediengewitter.de
haben wir gestern in einer Nacht eine Nebelaktion irgendwie so behelfsmäßig mal hochgezogen und es läuft seitdem.
Ja, in der Wildlife.
In der Wildlife.
Wie alle gute Software.
Ja.
Ich saß eine halbe Stunde davor und hab ein paar Sachen echt, fand ich echt lustig und ein paar habe ich gedacht, skip.
Wir haben noch keine Interaktion damit, aber was es im Endeffekt macht, ist, man geht da drauf und man bekommt im Endeffekt alle 7,5 Sekunden ein neues Bild gepusht und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, man kann das auch so als Gesellschaftsereignis Erlebnis benutzen, indem er dann irgendwie mit mehreren Notebooks sich hinsetzt.
Hm. Ich habe hier gerade ein krasses Bild.
Ja, not safe for work übrigens.
Ja, also wir haben momentan noch keine Kategorisierung in Sachen safe for work, not safe for work.
So eine japanische Party.
Darf ich mal kurz erzählen, was es tut?
Ja, tu es.
Genau, und es wechselt im Endeffekt alle 7,5 Sekunden. So ist der Timer momentan eingestellt, das Bild. Und man kann sich dagegen nicht wehren. Und alle, die gerade auf der Seite sind, sehen dasselbe Bild und können sich daran belustigen.
Was für Bilder denn?
Lustige Bilder.
Geht da mal alle drauf?
Ja, also, erzähl du mal, Felix.
Zu lustigen Bildern, da haben wir noch den Crawler geschrieben für lustige Bilder. Der hat halt einiges an Plugins. Und genau was das Teil halt, was der Crawler so abwirft, das wird dann halt von Mediengewitter ausgeliefert.
Erzähl mal ein paar Seiten, wo das herkommt. Soup.io weiß ich.
Soup.io ist aber eine der beschissensten Seiten tatsächlich, weil da zu viel Müll kommt.
Ja, richtig.
Dann haben wir für Soup.io so ein Friends-Plugin gebaut. Das heißt, du kannst auch vom Freund sozusagen alle seine Bilder sehen. Hm. Dann haben wir Kakue. Das ist so eine Seite für lustige Bilder. Keine Ahnung, habe ich davon noch nie gekannt. Und dann habe ich halt schnell ein Plugin dafür geschrieben. Hm. Dann haben wir das komplette Cheeseburger Network.
Oh, baby.
Oh, ja. Aber da sind halt auch ein paar Seiten dabei, die sind scheiße. Aber die crawlen die auch gerade nicht.
Gut. Ja, also für die Leute, die das nicht kennen, das Cheeseburger Network ist so iconhascheeseburger.com, failblog.com und so die ganzen lustigen Seiten, die man so kennt.
Genau.
awkwardfamilyphotos.com oder
zum Beispiel.
Vielleicht ist es was anderes, ich weiß gar nicht.
Ja, very demotivational und
genau,
so.
Genau, die kommen auch, ja. Und was wir noch haben, ist Bildschirmarbeiter. Da crawlen wir auch halt die Pickdumps, was die halt so ab und zu mal abwerfen. Und genau, das sind eigentlich das, was wir an lustigen Bildern, also die Seiten, wo wir die lustigen Bilder herbekommen. Und Mediengewitter wirft die dann sozusagen an alle Leute, die gewillt sind zuzuhören.
Ja.
Zuzuhören.
Und zuzusehen.
Richtig.
Nur zuzusehen eigentlich. Aber zuzuhören kommt bestimmt auch bald.
Ja.
Ach du also Scheiße.
Im Endeffekt, ich habe jetzt hier irgendwie nach ein, zwei Stunden heute Nacht mal den Crawler wieder ausgemacht. Wir haben jetzt so irgendwie so knapp 100.000 Bilder in unserer Datenbank. Das muss jetzt vorerst mal reichen.
Also die Datenbank ist gerade eine Pfeil.
Ja, das Datenbank ist momentan in Ordnung.
Ist wahrscheinlich auch Bildern. höchst non-konform mit den AGBs jeglicher Seiten. Aber dafür lustig.
Na, das ist, nee, wir sagen, alles gehört zu den Ownern.
Genau. Das ist denen egal, wenn du die runterlädst und anzeigst.
Ja, als ob die selber gemacht haben, alle Bilder.
Ja, nö, aber sie sagen halt, wenn es eine hochlädt, gehört sie ihnen. Das ist die lustige Sache. Ja,
gut.
Ist auf jeden Fall cool, also mir gefällt's. Ich werd's,
ja, wir machen es genauso wie Soup.io, wo es ja genauso passiert.
Ah ja, gut, sehr gut.
Genau, ich habe noch nicht gelesen, was die machen, aber wir machen es genauso.
Nur, dass ihr halt aktiv Sachen holt, während die hochgeschoben kriegen.
Ja. Aber wir sagen, wir haben es selber alle runtergeladen.
Ja, finde ich, ist auch ein echt cooles Projekt. Ich werde, glaube ich, nie wieder was anderes machen.
Ja, das Schlimme, wir wollten gestern tatsächlich noch weiter coden, aber das haben wir nicht geschafft.
Ja. Richtig.
Aber wenn ihr mal viel zu viel Zeit habt, dann geht da drauf und...
Forkt sie auf GitHub, oder?
Ja, wir sind auf GitHub.
Wir sind auf GitHub.
Forkt sie hart.
Hart forken.
Richtig.
Das ist ja auch Hardcore-Forking-Action. Deswegen passt ja.
Auf jeden Fall.
Richtig.
Also heute die Sendung dürfen wir echt erst nach 22 Uhr online stellen.
Ja, die bekommen Explicit
Tech. Stellen.
Ja, früher schaffen wir es eh nicht.
Ja.
Alles macht ja Sinn.
Richtig. Reden wir ein bisschen über Pandas. Pandas.
Pandas sind toll, oder? Ich wollte eher über Stinken reden, ja. Aber
Stinken. Ja, genau. Erstmal, ich bin eh gerade auf der Suche. Ich will so einen kleinen Home-Server, der mir... Linux-ISOs runterlädt und einfach ein bisschen von außen erreichbar ist, kleine Platte dran, wenn möglich noch irgendwie Filme zu meinem kleinen Videoplayer Nupsi streamt.
Kauft den NAS.
Ja, welchen NAS denn?
Ich empfehle immer QNAP.
QNAP ist toll.
QNAP ist toll?
Ja. Kann QNAP alles eigentlich, was so NAS kann.
Und es ist ein Linux drauf und du kannst auch so wie von OpenWRT bekannte Pakete draufspielen und alles.
Ich will aber nicht mehr als 10 Watt Strom verbrauchen.
Ja, die 25 brauchen die schon.
Ah, also nee.
Es kommt.
Nee, ja, okay. Nee. Genau. Und was cool wäre dieser.
Kriegst du auch mit weniger.
Ja, da gibt es zum Beispiel diesen Guru-Plug. Die haben ja diese Plug-Computer, haben sie irgendwann angefangen.
Ja.
Und da gab es diesen Shiba-Plug, also Plug-Computer sind eigentlich so, keine Ahnung.
Pogo-Plug?
Pogo-Plug, alle Plug-Sachen sind so kleine Computer, die steckst du, sind quasi im Steckdosenstecker mit drin, stöpst es in die Wand, sieht aus wie so ein Apple-Netzteil von der Größe. Und dann hast du einen Computer.
Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
Das ist was Gutes.
Das ist so groß wie ein Apple-Netzteil?
Richtig.
Sind die Dinger so gigantisch groß, oder?
Ja, das ist halt so, keine Ahnung, Handfläche, keine Ahnung. Es ist nicht so groß, Zigarettenschachtel ein bisschen größer. Bisschen dicker. 2 Zigarettenschachteln, würde ich behaupten. 2 Zigaretten. Ja. Und für alle Nichtraucher ist das irgendwie eine Achtel Schuhbox oder
eklig.
So. Richtig. Genau. Und nee, da ist die Sache, da gab es ein paar coole Shiba-Plugs zum Beispiel. Das Problem ist, der ist halt so recht, also der hat dann zwar irgendwie so eine 1,2 Gigahertz Marvel-CPU, die eigentlich ganz nett was hermacht, hat ein bisschen RAM, je nachdem. Also die Pogo-Plug zum Beispiel hat, glaube ich, irgendwie 256 MB, was dann nicht so die Party ist. Aber gibt es auch welche mit 512. Und habe ich mir überlegt, da gibt es diesen Guru-Plug, der kann dann auch so Sachen haben wie Grafikausgabe oder WLAN oder so Spielereien. Das Blöde ist, da gibt es unglaublich viele Testberichte, dass der doch recht heiß wird. So der Ethernet-Port wird dann so 70, 80 Grad warm, was dann lustig ist, wenn du Kabel ausstecken willst. Und der ist dann auch so thermisch wohl nicht so der Bringer und geht da öfter mal kaputt. Und ich habe irgendwie mal ein bisschen im Internet gesucht und was richtig cool ist, was jetzt auch schon bekommbar ist zu, was sind es, $190 waren es, glaube ich, und das ist so die, nee, $170 sogar nur, das Pandaboard. Das Pandaboard ist der neue OMAP, die neue OMAP-CPU, der Cortex A8. Ist so ein Dual-Core-ARM-CPU mit einem Gigahertz jeweils, also im Grunde hast du 2 Gigahertz da drin, die für dich werkeln. Ist irgendwie 150% schneller als der Cortex A8, was zum Beispiel, wo waren der A8 drin? 3GS iPhone, war der da drin?
Nee, aber der war im Nexus One zum Beispiel.
Im Nexus One zum Beispiel war er drin, genau. Und das ist 150% schneller, macht also schon ganz schön was weg. Kann wohl auch Full HD Video Encoding, Decoding. Scheint wohl also mit diesem Power VR Grafik-Chipsatz drauf, der da wohl auch ein bisschen mitrechnet, macht da OpenGL und so. Und von der Leistungsaufnahme soll er wohl auch nicht so reinhauen. Ist also auch wieder recht klein, so wie immer, irgendwie 11 auf 10 Zentimeter das Board. Das wäre ja eigentlich schon schick, dann hättest du ein Ding, das du immer laufen lassen könntest, hat einen Ethernet, ganz normalen Ethernet-Stecker, hat 3,5 Stereo-Audio, HDMI-Audio, hat 1 Gigabyte RAM auf dem Board drauf, DDR2 passt eigentlich, hat ein bisschen WLAN und wie gesagt, diese ARM-CPU, die eigentlich so auf Mobilgeräte optimiert ist oder eben auf Low-Power-Zeug. Und da bin ich eigentlich ganz gespannt, wenn man das kriegen kann. Im Moment gibt es so einen indischen Distributor. Send ungern Geld nach Indien, deswegen.
Da weiß man nicht, ob es wieder zurückkommt, ne?
Ja, das ist immer, weiß nicht. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es schon jede Menge Unboxing-Videos und sie haben wohl auch ein paar Developer-Zeug rausgehauen. Und wird auch nicht so lange dauern, dass da die üblichen Plug-Linux heißt, glaube ich. Das ist eine Arsch-Linux-Version, die für diese Plugs optimiert ist.
Mit Linux, nicht mit Herd.
Aber Arc Linux hat doch bloß 64, x68 und 64.
86.
Ja, 86, genau.
Ja, genau, das. Wobei, also die kümmern aber sich das ist da wohl.
Arm.
Ja, genau, aber die kümmern sich da wohl. Also es gibt auch von Arch Mobile oder so, hieß es schon ein bisschen, Porting-Versuche.
War das nicht die Idee von Arch Linux, dass sie nur genau diese beiden machen, damit sie besonders performant oder so sind?
Ja, genau, aber da gibt es Leute, die zumindest dieses Pac-Man-System und generell so. die Run-Level-Systeme, die sie ja da irgendwie so BSD-Style-mäßig aufgezogen haben, die da irgendwie portieren. Und es ist wohl auch als Community-Projekt gedacht, also mit offen und schick und und schnell. Und das wäre eigentlich, ich meine, hast du für 150 €, und das ist schon der Endkundenpreis, den du hier kriegst, einen echt leistungsfähigen Mini-PC, der nicht mal so viel braucht. Und
aber du musst noch eine Festplatte ranstecken.
Eine Pestplatte oder kaufst dir halt eine, keine Ahnung, 32 GB USB-Stick und ich will da ja oder nicht mehr drauf loggen oder so. Also kannst du ja irgendwie deine Logs im RAM halten und dann nur deine Downloads mitmachen und dann ist das auch nicht so böse.
Aha, okay.
Genau. Ist also, ja eher so, gerade wenn du es nur so als Download-Dingens auch benutzen willst, dann ist das Schreiben, dann schreibst du einmal drauf und lesen, lesen ist glaube ich gar nicht so fies beim Elektrozeug.
Nö.
Nö. Genau. Da kannst du dann also einmal schreiben, ganz oft lesen, alle sind glücklich und wird eventuell cool.
Das Panda-Board.
Richtig.
So, dann darf der Frank jetzt nochmal was sagen. Der war.
Hallo. Ja.
Genau. Du warst erstens. Ist es letzte Woche schon gewesen? Ja, diese OpenSUSE und so. Das war
letzte Woche, ja. Vorletzte Woche war hier QT Dev Days. Letzte Woche war OpenSUSE.
Du bist auch noch unterwegs. Wie war's?
Jo.
Sowohl das eine als auch das andere.
War super. Das kann ich so sagen, weil beides gut war.
Ach so.
Mhm. Ja, was soll ich anfangen? Hast du eine spezielle Frage?
Ich habe keine Fragen. Ich habe nur viel über Essen gelesen.
Ja.
Essen.
Brezeln. Über Essen? Echt?
Brezeln.
Ach, Brezeln. Oh, ach das. Darauf willst du raus.
Ja. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Aber
ich auch nicht.
Es macht mich hungrig.
Ja,
Hunger. Bisschen, ja. Brezeln.
Hunger ist gut.
Es hat hier jemand fälschlicherweise hier in das Dokument Brezel geschrieben. Es muss aber Brezen heißen. Brezen, das ist ganz wichtig.
Was ist denn Brezen?
Oder? Ist das was Gutes?
Ja, es ist was
also,
Gutes, glaube ich.
Ich bin da seit einiger Zeit zusammen mit zwei anderen Jungs arbeiten an einem Projekt und ich wollte eigentlich erst das gar nicht so richtig komplett announcen und erst noch ein bisschen warten, bis es komplett fertig ist. Aber da ist überraschend ein Slot frei geworden auf der Konferenz, auf der OpenSUSE-Konferenz. Samstagmorgen Keynote-Slot und da haben die mich gefragt, ob ich da nicht die Keynote machen will und dann habe ich mich gezwungen gefühlt, dann doch hier dieses Projekt dann hier schon vorzustellen, obwohl ich es eigentlich erst nächsten Monat machen wollte.
Ach so.
Und deswegen ist auch dieser Name ist dann auch irgendwie hier abends, da war auch überhaupt gar kein Bier involviert, ist dann der Name Brezen entstanden. die Idee ist, um es mal kurz zusammenzufassen, wenn ich jetzt hier ein Entwickler bin von einer Linux-Applikation, angenommen, ich habe jetzt ein Spiel programmiert, jetzt will ich ja natürlich, dass das Spiel auch benutzt wird von den Leuten. Und da ist es einfach so, dass es momentan einfach noch ziemlich viel Arbeit ist. Erstmal,
stelle ich es ins Internet.
Ja, also okay, ein Schritt davor.
Ich paketiere es.
Richtig. Und davor, ich kompiliere es. Und zwar, das mache ich natürlich für alle 5000 Linux-Distributionen mit allen 8000 Architekturen und zig Paketformaten.
Nur so wenig, ne?
Unverhört.
Unverhört, genau. Unverhört. Da habe ich also 32-Bit und 64-Bit und Debian und RPM
und
seltsame, genau, das auch noch.
Reich Linux.
Und was? Irgendwie die Dependencies in 50.000 verschiedenen Versionen. So, und das ist alles irgendwie, das macht ja keinen Spaß.
Ja.
So, dann stelle ich es ins Internet, da brauche ich also irgendeine Homepage, wo ich das hochladen kann. So, dann ist es da jetzt mein tolles neues Spiel. Aber dann benutzt es natürlich noch keiner, weil es kennt ja keiner.
Dann twitter ich das.
Ja, dann twitter ich das und dann schicke ich es dann zu Mailinglisten und dann in Foren und hält irgendwie Vorträge und mache sonst irgendwie Marketing.
Ja.
Ja, und dann habe ich vielleicht 3, 4, 5 User irgendwann.
Ja, 3, so viel?
Ja, vielleicht, ja. Aber wenn ich jetzt richtig viele User haben will, dann will ich ja Teil einer Distribution werden. Dann will ich ja, dass irgendwie so ein Ubuntu, SUSE, Fedora, was auch immer, mein Spiel eben mitschippt in dem offiziellen Repository.
Ja.
So, und dann muss ich da erstmal Überzeugungsarbeit leisten und irgendwann nach mehreren Monaten, wenn die dann vielleicht ihren nächsten Release-Zyklus dann haben, ist es dann vielleicht Release-Zyklus. Ist es dann vielleicht drin oder halt auch nicht. Und dann fange ich an, irgendwie Feedback zu kriegen von meinen Usern, wie das Spiel jetzt funktioniert.
Das ist nicht tut.
Und dann fange ich wieder von vorne an. Ne?
Krank.
Dann mache ich die Version 1.1 und das alles fängt wieder
und
von vorne an.
Das tun sich echt Leute an?
Ja, aber nicht viele. Also deswegen gibt es ja auch so viele Software, die einfach kein Mensch kennt, weil so dieses Ganze unter die Leute bringen, macht einfach keinen Spaß. Genau. Und das Thema von diesem Projekt Brezen ist jetzt, das Ganze auf 10 Minuten zusammenzuschrumpfen. Das heißt, wir haben da machen da gerade so ein Plugin für Qt Creator, das ist ja diese Qt-Entwicklungsumgebung, wo du, wenn du deine Applikation fertig programmiert hast, drückst du auf einen Knopf, wird es automatisch zu verschiedenen Build-Services geschickt, für alle möglichen Distributionen, Mac, Windows, genauso, cross-kompiliert und gepackaged. Dann wird es zu verschiedenen Repositories und App-Stores hochgeladen, was weiß ich, SourceForge, FreshMeet, OV-Store, Open Desktop, irgendwelchen, was weiß ich, Launchpad bei Ubuntu, also richtig verteilt überall. Dann haben wir eine kleine Facebook-Applikation, eine Twitter-Integration, Identica-Integration, Mailinglisten, RSS-Feeds, das wird halt auch alles automatisch angeworfen, um da ein bisschen Marketing dafür zu machen. Und danach haben wir dann auch so verschiedene App-Store-Clients, die dann auf den verschiedenen Distributionen laufen, wo dann die Repositories abgefragt werden. Da taucht es dann sofort auf. Hey, hier gibt es ein neues Spiel. Und dann habe ich noch so Social-Komponenten haben wir noch drin, wo man dann sehen kann, ah, mein Freund, der findet es übrigens gut oder er hat es jetzt mal ausprobiert und findet es, hat es kommentiert oder jemand empfohlen. Ah, was ist denn das? Klicke ich drauf, schaue mir das an, installiere es gleich runter und kann es auch probieren. Also diese komplette, wie kommt die Software vom Entwickler zum User, mal überdacht und mal ein bisschen modernisiert.
Okay, aber wie haben die Leute jetzt diesen App Store auf ihrem Rechner?
Da machen wir demnächst so ein Meeting, wo verschiedene Distributionen kommen und diskutieren da so eine allgemeine Infrastruktur dafür. Momentan haben wir 3 verschiedene App Store Clients, die man benutzen kann, aber zukünftig ist natürlich das Ziel, dass es halt in jeder Distribution schon eingebaut ist. Mhm. Und da hoffen wir halt auf dieser Open Collaboration Services API, die wir da ja gemacht haben, da so einen gemeinsamen Standard zu schaffen, wie man Applikationen distribuiert und dann auch runterlädt.
Okay, da du gesagt hast, es hat irgendwas mit Qt Creator zu tun, müssen das dann Qt-Applikationen
sein? Nee, gar nicht. Das ist einfach so der erste Schritt, dass wir mit Qt Creator, weil das einfach eine ziemlich gute Idee ist, einfach mal anfangen. Außerdem haben wir auch so ein bisschen Unterstützung von Nokia bekommen, finanziellerweise dieses Projekt zu machen und deswegen fangen wir einfach mit der Technologie mal an. Aber das ist alles von der Infrastruktur und von den Libraries eigentlich unabhängig und ich habe ja mit meinen Gnome-Freunden gesprochen und die erwägen das also auch genauso zu integrieren in ihre Tools, sodass es wirklich dann allgemeingültig ist.
Okay, also es kommt dann auch mehrere Applikationen irgendwie mit rein.
Genau. Und dieser Name Brezen, dieser Codename, der erstmal stammt, ist es natürlich wichtig gewesen, ein Wort zu haben, was mit Nürnberg zu tun hat, weil die Konferenz war ja in Nürnberg. Und das Zweite war, dass wir uns überlegt haben, wie gesagt, es war da ein bisschen Bier involviert.
Ich dachte,
dass, ein bisschen. Ach so. Dass, so eine Brezel ist ja auch so, ist ja verschlungen, da gibt es dann so verschiedene Seiten, die miteinander verbunden sind. Und wenn man dann so links und rechts Applikationen. Ich glaube, war Donnerstag oder so. Genau. Und das ist dann das Symbolbild für alles, ist miteinander verbunden.
Ach so. Das müsst ihr aber auch dazu schreiben.
Ja.
Aber der Codename könnte sich vielleicht noch ändern, oder ist das jetzt?
Nee, das ist halt wirklich nur ein Codename. Okay. Also der normale Benutzer wird das nirgends sehen. Und das haben wir jetzt gerade mittendrin in der Entwicklung, wie gesagt, mit 3 Leuten. Und es wird bis Anfang Dezember wahrscheinlich dann fertig sein.
Also ein Linux App Store. Wenn ich das mal ganz, ganz tief reduziere.
Naja, also erstmal ist es so, dass es nicht einen zentralen App Store gibt, sondern es gibt dann verschiedene Quellen. Mhm. Und es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, Applikationen da reinzuschieben. Es gibt verschiedene Repositories und verschiedene Clients, um es wieder rauszukriegen. Es ist also wirklich eher so ein Ökosystem, wie man heutzutage sagt.
Und kann man darüber Geld verdienen?
Ist jetzt erstmal nicht der Fokus. Aber grundsätzlich, wenn irgendeine Distribution, Ubuntu macht es ja, glaube ich, bereits. Ja,
deswegen frage ich
dass man ja. Also theoretisch kann man natürlich auch Applikationen darüber verkaufen. Wenn irgendeine Distribution das möchte, ja.
Okay.
Aber ist eigentlich jetzt nicht so der Fokus.
Könnte aber kommen.
Ja.
Okay. Ja, wo kann man sich darüber informieren, wenn man da jetzt irgendwie schon was hat? Gibt's
noch
nichts.
Also wir haben jetzt noch keine richtige Website oder sowas, weil es eigentlich, wie gesagt, gerade so mitten im Projekt ist. Ich glaube, so in 4-5 Wochen ist dann ein richtiges offizielles Release und dann gibt's mehr Infos.
Okay. Wunderbar. Ein weiteres Projekt von Frank. Und in diesem Doc wird hier lustig bunt rumgeeditiert. Ich habe keine Ahnung, was ihr wollt. Ihr wollt auf jeden Fall unbedingt über E-Books reden.
Ja, lass mal jemand durchkommen durch unsere lange Liste heute.
Oh, Jens ist auch da.
Der ist gerade wieder gekommen.
Genau, der war kurz draußen. Die nächsten Themen sind alle für dich.
Yippie!
Ja, dann mal los.
Kurz oder lang?
Zieh durch die Medium.
Den Nuke habe ich gar nicht da rein ursprünglich. Ich habe ihn zusätzlich dann nochmal. Aber wer wollte den, wer hat den ursprünglich?
Nuke klingt wie eine Bombe.
Wie die Nuke, ja.
Akbar machen wir heute auch schon. Oder nicht?
Der läuft da bestimmt
rein. Wer hat den Nuke denn reingestellt?
Gut, dann machen wir das nicht und reden über.
Ja, auf jeden Fall. Mach mal schnell, komm.
Ganz schnell. Der Nuke Color, ein neuer E-Book-Reader von Barnes & Noble Wir hatten damals den Nuke vorgestellt in irgendeiner Sendung.
Echt?
Also, was heißt
also das? Das war dieser mit den zwei Displays. Der hat ein farbiges und ein E-Paper. Und,
Also, Display ist übertrieben, so ein halber Handybildschirm unten dran. Und
da kann man so ein bisschen.
Und jetzt haben sie so einen.
Den kann man kaufen.
Jetzt.
Genau, jetzt kann man bei Barnes & Noble zumindest. Ich weiß nicht, gibt es in Deutschland den?
Nö, du kannst. Kindle kaufst du ja auch über einen US-amerikanischen
Store. Ja. Gut, da ist ja wegen dem Wi-Fi-Roaming wahrscheinlich irgendwie ein bisschen problematisch, dass die halt keinen. Aber egal.
Sagt halt.
Was ist denn toll an dem Nuke Collar? Ist der in Farbe?
Der ist in Farbe, deswegen heißt er auch so.
Und
es ist Touch Multi. Schreiben sie so hin.
Ja.
Aber ob es dann so Multi ist, muss man gucken.
Das Komische ist halt, er ist kein E-Ink mehr. Der ist einfach nur, es ist nur ein Android-Tablet.
Es ist eigentlich mehr so ein iPad in klein.
Richtig.
Ist ein Tablet.
Ja, ist vom Preis her finde ich es nicht schlecht für ein Tablet. Also hat wohl 1024er Auflösung, 8 Stunden Batterie und das für 250 US-Dollar. Ist zwar Android, aber so ein Krüppel-Android ohne Android-Market. Also ist irgendwie,
aber haben sie halt auch so. Die überlegen sich, glaube ich, noch, ob sie es öffnen wollen, weil Apps sind auf jeden Fall erlaubt.
Ja, ich meine, der alte Nuke war hackbar recht gut, muss man sagen. Also da konnte man recht viel machen. Ich habe mir damals überlegt, den zu kaufen, aber dann war es halt irgendwie, gab es auch ein iPad, weiß nicht.
Aber jetzt vielleicht erstmal den eigentlichen Zweck jetzt erstmal betrachtet von dem Ding. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie ein eigentliches Tablet, das jetzt hier der Android-Apps im Vordergrund stehen würde, sondern dieser E-Reader. Jetzt sollten wir vielleicht erstmal, was denken ihr denn zu der Eignung als E-Reader?
Das ist ein komisches Mischteil, weil ich meine, in Farbe ist cool, wenn du so Magazine und so Zeug auch lesen kannst. Aber das Ding hat kein 3G. Das heißt, irgendwie zu Hause dann sitzen, runterladen, weggehen und das da lesen, ist halt irgendwie nicht mehr so richtig modern.
Ja, gut, vorbei. Also.
Es geht schon noch, aber irgendwie wäre 3D.
3D? Ja, wir lesen unsere Bücher jetzt in 3D.
So awesome. Du hast dieses Buch vor dir und dann du kannst es halt immer noch sehen wie ein Buch. Und es ist so praktisch und jeder braucht es.
Auf jeden Fall. Super, 3D-Reader.
Es ist kein E-Ink, es ist einfach zum Lesen halt.
Nee, es ist einfach ein Tablet. Und
die haben mit irgendeinem so matten Display versucht, so Spiegelungen möglichst rauszukriegen.
Du kannst auch mit Helligkeit dann und also ich lese auf dem iPad zum Beispiel, was ja vergleichbares Display hat, weniger Auflösung dann, weniger scharf, aber da lese ich halbwegs gerne, aber ich muss ehrlich sagen, dann 8 Stunden Batterie und das hauptsächlich nur zum Lesen, ist ja auch ein bisschen assi. Also
ich denke entweder irgendwie sowas wie iPad, wo dann so ein richtiges Multimedia-Gedöns ist, was ein bisschen Power hat, oder halt so Kindle-mäßig etwas aufs Lesen fokussiert ist. Wenn das E-Ink irgendwann mal in Farbe noch geht und so, dann wäre es auch geil. Aber das ist so ein komisches Zwischending. Weiß nicht,
ob es ist ja wirklich, ich glaube, wie du gesagt hast, ist es für Zeitschriften ja vielleicht ganz nett. Also, ich meine, da will ich jetzt nicht irgendwie unglaubliches Video-Playback haben, aber irgendwie so E-Ink ist halt auch Schrott. Ich meine.
Aber 7 Zoll ist halt für Zeitschriften auch schon wieder echt.
Das ist ein Argument, das ist ein Argument. Aber also diese Zeitschriften, die haben da ja echt, also die haben ja zum Beispiel relativ viel Geld in dieses VTAP in Deutschland gesteckt.
Haben die nur gesagt?
und
kann man auch jeden Scheiß verkaufen.
weil die wollen, die brauchen das, ne? Also ich meine, die brauchen irgendwie so ein digitales Subscription-Modell. Und da brauchen die eine Hardware, die man so subventionieren kann. Also nach dem Motto, hier schließt das Jahresabo ab und dann kriegst du hier gleich noch die Hardware dazu.
Ja.
Und das geht mit Apple nicht. Ne? Erstmal ist es halt einfach zu teuer und zweitens, solche Deals mit Apple gehen nicht. Und da brauchen die was anderes. Ne? Das könnte das ja sein. Hier mach irgendwie hier nehmen die, was weiß ich, das Time Magazine, Abo und dann hier ist der Reader.
Kannst du es halt zu Hause lesen.
Als und auf 7 Zoll ist halt, ich meine, die haben die Auflösung, wo sie irgendwie.
Ist schon ganz okay eigentlich, glaube ich.
Ich weiß nicht,
also
auf die Größe ist es ganz okay, oder?
Ja, mit der Auflösung aber du kannst ja halt dann nur kleiner machen, dann hast du irgendwie wieder Probleme mit Leuten, die schlecht sehen. Also du kriegst halt auf 7 Zoll eine anständig große Schrift, egal wie du an der Auflösung rummachst, kriegst du nur so und so viel drauf. Und ich habe jetzt vorher das Android-Samsung-Tablet-Gedingens, ist okay zum Lesen, ist ja, Kindle hat wie viel Zoll?
Ist genau die gleiche Größe, glaube
ich. Ist genau die gleiche Größe, das ist auch okay für rein textuellen Inhalt, aber sobald er halt irgendwie noch eine kleine Grafik oder sowas drauf haben willst, so von der Zeitungen auch oft leben, so schön anschauliche Infografiken oder so.
Ja.
Ist das halt schon.
Also ich meine, auch die Zeitschrift, die jetzt dann in Zukunft so rauskommt, man sieht ja so ein bisschen bei iPad-Apps von Zeitschriften, die cool sind, was da alles machbar ist.
zum Beispiel, was zum Beispiel, eine sehr fragwürdige Umsetzung war nebenbei.
Also Zeitschriften leben und Zeitungen leben doch
400 MB
genau davon, dass man davon Pakete einpacken kann und
Fisch im iPad ist scheiße.
Also was lässt sie so schlecht biegen halt.
Das war die Zeitung, das
ist nicht verwechselt. Nee, was mich eventuell freue, ist halt $250 für ein Android-Tablet mit 8 Stunden Laufzeit, einer 1024er Auflösung. Das Samsung ist irgendwie, keine Ahnung, $100 teurer als das iPad. Ja. Was sie auch immer dann damit machen wollen.
Da müssen wir nächste Woche nochmal richtig groß mal drüber reden. Also du hast jetzt eins seit ein bisschen, seit gestern oder wann kam es? Oder heute?
Weiß nicht, weil hat der Kollege bestellt.
Ja, ja, okay. Müssen wir mal nächste Woche auf
jeden Fall. Muss ich nachher noch kurz Werbung machen, wenn wir hier schon rumhocken. Aber hat Zeit.
Ja, bitte.
Ja.
Okay, und dann scheint irgendwie, nachdem Social Payment, Mikropayment ja irgendwie ganz groß im Kommen ist mit Flutter und Co., scheint das jetzt auch irgendwie PayPal zu interessieren, zumindest Micropayment.
Also
jetzt
irgendwie kommt so in diese Micropayment Geschichte so ein bisschen Schwung rein, nämlich einmal durch Flutter, was ja in letzter Zeit stark war und diese ganzen Alternativen, die da noch so dabei hingen. Mhm. Facebook-Credits gibt es auch noch, die so irgendwie versuchen, da so ein bisschen vorwärts zu kommen. Und PayPal hat es jetzt eben auch getan und die haben ein Micro-Payment-System, wie sagt man, aufgesetzt. Und zwar ist es gar nicht mal so toll, aber auch nicht so schlimm.
Wer hätte es gedacht?
Oh, und zwar, was toll ist,
ich hatte schon Angst.
Ist, dass sie die Kosten relativ günstig gemacht haben. Also, dass bei diesen Micro-Beträgen auch was hängen bleibt. Das sind nämlich, ich muss das nochmal kurz aufschlagen. Also, früher war das irgendwie so, dass du von 1 Euro 0,369 Euro an PayPal gezahlt hast, diese 35 Cent.
Das war halt einmal der Satz und dann noch irgendwie 3%, glaube ich.
Ja. Deswegen hat sich PayPal nie für irgendwie 1-2 Euro Beträge gelohnt. Da kam einfach nichts bei an.
Genau. Und jetzt sind es bei diesen unter 15 Euro, meine ich, ist die Grenze, 0,09 bei einem Euro Cent, also 9 Cent bei einem
Euro.
Also
9%.
Das sind 5% plus rund 4 4 Cent für so Abwicklungsgedöns.
Ja.
Also, genau. Halt 5% plus 4 statt 1,9% und diese 35 Cent. Mhm. Also, da ist der prozentuale Satz zwar höher, aber diese Fixkosten quasi geringer geworden. Gut. Es lohnt sich also für kleine Beträge eher, auf jeden Fall. Aber was natürlich bei so einem Micropayment eigentlich noch gewünscht ist, ist so eine: Ich klicke den Button und dann ist die Sache erledigt. Und das haben sie halt nicht hingekriegt, du musst dich immer noch einloggen.
Ja.
Was sie vereinfachen wollen durch so ein Widget, wo du nicht mehr auf die Seite von PayPal gelangst, sondern gleich
ist auch dort bleibst. Die Frage, wie die es dürfen, die sind ja offiziell eine Bank. Irgendwie Luxemburg jetzt offiziell, also zumindest EU-weit. Ich weiß gar nicht, ob Banken alles, ob die nicht irgendwelche Auflagen haben, dass irgendwie nicht irgendwie eine Unterschrift oder sonst irgendwas brauchen und nicht nur Button und Passworten online. Und ja. Generell ist ja auch PayPal, sackt ja eigentlich richtig hart. Also es ist ja so die Seuche schlechthin, was Customer Service angeht. Irgendwie neulich haben sie bei mir, ich habe keine Ahnung warum, aber sie haben gemeint, ich hätte irgendwas gemacht und haben einfach mein Konto gesperrt, was sehr lustig ist, wenn du bei eBay was bezahlen willst. Und so, oh, nö. So, gut, dann überweisen sie dir irgendwie auf dein Bankkonto. Nee, ziehen sie sogar auch von deinem Bankkonto irgendwie 2x50 Cent ab oder so. Und das war so ganz, ganz assi. Dann war da irgendwie, muss ich natürlich 3 Tage warten, bis mein Account wieder da ist. Und
dann war das Angebot weg.
Ich muss dann halt irgendwie anders bezahlen, aber es war also wahrscheinlich auch einmal mit VPN eingeloggt gewesen und dann gezahlt oder so. Und oh, das ist ja andere IP, was ist da los? Und natürlich Support unter aller Sau, nur die üblichen Blockmeldungen. Und was ganz lustig ist, WePay ist irgendwie, sitzen im selben Büro, wo PayPal früher gestartet ist, auch so eine, ich glaube, Y Combinator Startup-Geschichte. Die haben den neulich irgendwie auf der PayPal-Konferenz haben sie irgendwie mal 30 Kilo Eis hingeworfen oder so und dann mit so Zeug drin, we don't freeze your account. WePay. Ist auch so eine Online, ich glaube auch so eine Micropayment-Geschichte. Also PayPal ist vom Prinzip her ja toll, aber teuer und der Customer Support lutscht einfach extrem. Das ist so wie Horrormeldungen über PayPal, dass sie irgendwas einfach sperren und dann niemand da ist, den du anrufen kannst. Ja.
Ich habe da irgendwie vor einem Jahr so ein lustiges Erlebnis gehabt mit PayPal und da haben wir das in Applikationen, also in ein Projekt umgesetzt und dann wollten wir diesen Subscription-Service von PayPal nutzen. Da gibt es sowas, gibt es ja, wo du dann als User draufklickst und dann kriegst du halt in regelmäßigen Intervallen wird dann was abgebucht und auf das andere Konto transferiert, wo du so eine Subscription damit machen kannst. Und das Ziel war rauszufinden, wie das Ganze funktioniert und dieser Menüpunkt war einfach nicht vorhanden bei mir bei PayPal. Also der war einfach nicht da. Dann habe ich entsprechend gegoogelt und da wurde immer auf eine Seite verwiesen, die es beim letzten Redesign noch gab. Aber nachdem die Seite dann umdesignt wurde, war der Punkt eben einfach nicht mehr da. Und dann habe ich natürlich dann irgendwie Support kontaktiert und die haben mir dann ein genaues How-To geschickt mit Screenshots, aber alle von einem alten Design. Ach je. Und das ist ja schon ein halbes Jahr her gewesen. Ne? Und das ist halt wirklich, die haben selber nicht mitbekommen, dass ihre Website inzwischen anders aussieht und die Navigation so gar nicht mehr existiert. Und irgendwann haben sie mir dann einen Link geschickt, aber es war ja 4-5 Mal und da mich beschweren müssen. Die Anleitung war dann die, auf die Webseite gehen, sich einloggen und dann auf diesen geheimen Link klicken, den sie mir per Mail geschickt haben und dann kommt man auf eine Seite, wo das dann möglich ist. Unglaublich.
Ja, super. Geiler Scheiß.
Toll.
Also wir halten fest, PayPal tut zwar was, ja, aber es ist immer noch nicht so der
Wahnsinn. Es sind halt die einzigen irgendwie. Ja, mach mal weltweites Payment irgendwie, das ist halt einfach...
Visa hat doch auch irgendwann neulich irgendwie so Visa...
Click and Buy, kennt ihr das? Ja, da.
Nee, Click and Buy.
Visa haben wir doch letzte Woche drüber geredet.
Ja, genau. Ja. Müssen wir dann auch nicht. Wir haben ja alle Hunger.
Genau. Aber schön zu sehen, dass sich da was tut. Und wenn einer jetzt was tut wie PayPal, dann kommen die anderen
vielleicht. Ich habe gehört, bei MySpace tut sich ja auch was, Jens.
MySpace ist auch tot, habt ihr gedacht? Haha.
Du meinst, ich habe einfach 5 Jahre an dem Redesign gearbeitet. Geheim. Genau.
Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Zombie.
Also, kennt ihr noch die MySpace Radio Tux?
Gab's noch nie. Also, gab's noch nie.
Gab's ich mein, noch nie.
Ich mein, MySpace ist, glaube ich, einfach daran gescheitert, dass sie Windows ansetzen, ne?
Ja, ist ja Microsoft größtenteils und machen irgendwie ganz hart, hart ASP.
War MySpace nicht diese Seite, wo man drauf geht, wenn man wissen will, wie gut die Rendering-Engine von seinem Browser ist?
Nee, es war, die haben...
Das
die
Problem
haben,
ist, man kann ja das fehlerhaftes Rendering nicht vom korrekten unterscheiden.
Ja, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass MySpace einfach nur ein soziales Backup von Beepworld ist.
Oder oh shit, jetzt hat alles Sinn.
Auf einmal macht alles Sinn.
Richtig, wir haben einfach alle GeoCities und Beepworld-Seiten genommen und auch Tripod damals noch und haben es einfach reingeflasht.
Tripod gibt's doch immer noch.
Also zu what the fuck? Zumindest macht MySpace jetzt das, was StudiVZ auch machen sollten. Sich mal überlegen, was sie eigentlich sind. und wie sie vielleicht noch am Leben bleiben könnten, bevor sie zumachen.
Okay. Sie bauen um. Was bauen sie denn
verkaufen.
Um?
Genau. Sie bauen selbst um. Verkaufen. Sie
an Google.
Ja.
Die,
und dann zumachen.
Ja.
Die konzentrieren sich jetzt auf ihre Stärken. Welche?
Harzacken. Sie wollen jetzt noch
hochbare Hintergrundbilder? Oder was war die Stärke nochmal?
Die können Audio abspielen.
Nee, ja. die wollen sie jetzt so Multimedia-Plattformen umgestalten, wo es dann nur noch um Bands und Musik und
Videofilme. Aber mein Geschmack war ein bisschen zu viel Multimedia.
Und Glitterbilder.
Also einfach zu viel.
Na gut, MySpace hat ja mal den Ansatz von
Getröne.
Ich mache meine eigene Homepage für alle auf dieser ganzen Welt.
Nee, eigentlich nur für Emos.
Und Bands.
Und Bands. Das ist das Gleiche.
Ich fasse das mal ein bisschen allgemeiner. Dann hat sich ja sowieso Richtung Bands und sowas entwickelt. Und da ist es auch gar nicht so schlecht. Also das ist.
Da sind halt alle. Also.
Da sind auch alle und es funktioniert
alle,
auch.
Alle, die man halt nicht so kennt. Die ganzen Hipster-Bands halt. So.
Die,
richtig.
Die connecten sich da auch und so. Also es ist da in dem Bereich schon noch lebendig, sag ich mal. Hm. Und das wollen sie jetzt halt wirklich fokussieren, den anderen Scheiß mehr oder weniger rausschmeißen und das Ganze auch redesignen und relaunchen. Da gibt es auch schon Bilder und es sieht auch gar nicht so schlecht aus.
Ja, das Problem ist ja immer noch, dass das Hässliche machen ja die User meist selber. Also die können ja alles selber.
Die können ja nichts dagegen.
Da kann MySpace ja machen, was sie wollen. Glitterbilder sind Glitterbilder. Also.
Das ist echt grauenhaft.
Ja. Was nicht grauenhaft ist, ach nee, ja.
Also ich hoffe, dass es dann nicht so grauenhaft mehr ist. Aber da haben die schon Einfluss drauf, denn wenn man die User gar nicht mehr so viel Scheiß machen lässt,
dann
indem man
die.
Es designmäßig.
Wir sind jetzt wie Facebook, nur.
Nee, also ich habe die Hoffnung,
Facebook.
Nur bunt.
Nicht mehr bunt halt.
Ich glaube, dass die das eine richtige Strategie von denen
ist. Wir reden in 3 Jahren nochmal drüber.
Ja, also ich glaube, in diesem Multimedia-Bereich könnt ihr schon noch lebendig bleiben. Und mein Mikro sagt.
Ja, ja, wir brauchen mehr Mikros.
Richtig.
Spendenbad.
Fehlt auf der Webseite. Felix!
Genau. Linux für die PlayStation 3 ist zurück.
Also, yeah. Yeah. Und somit verabschieden wir uns
alle. Genau.
Ja.
Warum? Genau, warum die Sache ist.
Mit geht. Ist klar.
Ja, ja, nee. Also, es gab ja früher so Leute, die haben damit tatsächlich was angefangen mit der PlayStation 3 und zwar irgendwie irgendwelche Hashes geknackt, zum Beispiel. Das geht ja relativ schnell. Weil die PlayStation 3 so als Maschine Cluster. Verdammt, ja, genau, ja. Als Cluster oder im Cluster verwendet tatsächlich. Das geht mit der PlayStation relativ gut, weil die halt verdammt viel Processing Power hat. Die hat halt so ein paar RISC-Prozessoren drin, das nennt sich die Cell-Teile. Die sind so mit vereinfachter Berechnung verdammt schnell.
Nicht zu verwechseln mit Zellteilung.
Genau, das kann man auch machen.
Sag mir mehr jetzt. Ja.
Genau, und auf diesen PlayStation 3 kann man super, super geil einfachere Berechnungen machen. Das ist dann mal abgeschafft worden mit einem Firmware-Upgrade und dann ging es halt auf einmal nicht mehr. Dann war diese Möglichkeit, dieses andere OS zu starten, in dem Fall halt ein Linux.
Other OS.
Genau, Other OS. Das war dann halt einfach weg. Da haben sich natürlich Leute darüber aufgeregt und haben entweder ihre PlayStation nicht mehr geupdatet und deswegen halt kam dann nicht mehr ins Internet, um da halt irgendwas zu machen. Oder sie haben es halt halt geupgradet und hat kein OS mehr. Das ist jetzt zurück, allerdings ein bisschen auf dem Umweg, weil da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Da gab es am Anfang September kam es auf einmal raus, oh, die PlayStation 3 ist hackbar. Und zwar über einen kleinen USB-Dongle, den man sich da anschließt und dann kann man auf einmal unsigned Code ausführen. Das bedeutet, so man braucht nicht bei Sony mehr irgendwelche Lizenzen anfragen für jede Software, sondern man macht es halt selber so Homebrew-mäßig. Was es halt auf den anderen Konsolen alles schon relativ lange gab.
Ja, es war ja bisher einfach nicht der Grund dazu, das sowas zu entwickeln. Ne?
Genau. Also
Linux
sie hatten,
lief ja.
Genau, sie hatten, also die Homebrew-Entwickler hatten ihren Linux drauf und waren damit total glücklich und dann, also das ist einer der Gründe auf jeden Fall. Das zweite ist halt einfach die Zeit und das dritte ist, dass die PlayStation 3 davor relativ gut abgesichert war, hat man gedacht.
Ja.
Genau.
Es haben sich einfach nicht so viele Leute dafür interessiert.
Richtig, wie bei allem Punkt dachten wir, es war gut abgesichert.
Ja, also die Sache ist ja der erste. Hey, du kannst dich einfach über die Sachen durchstreichen.
Nee, ich markiere nur, dass wir gerade drüber sprechen.
Ah, okay. Vielen Dank. Genau, also die Sache ist, der erste Jailbreak, wie es genannt wird, also um diesen unsignierten Code auszuführen, war tatsächlich für Software, für Games einfach. Für Backups. Also da ging es gar nicht darum, irgendwie lustig Homebrew auszuführen, sondern das war vom kommerziellen Anbieter und die haben gesagt, ja, ihr könnt eure Backups von den Spielen machen und die auf externe Festplatten speichern. genau, die haben dieses Teil am Anfang für $100 verkauft. Dann gingen die ersten Samples raus und dadurch, dass es nur ein USB-Stick war, haben sich natürlich Leute rangehangen und haben gedacht, oh, ich guck mal, was das Teil macht. Kam dann raus, das ist gar nicht so schwierig, was da passiert und haben es einfach nachgebaut. Nennt sich dann PS Groove. Der Open Source Pendant eigentlich zu dem, was die halt in diesem kommerziellen Produkt gemacht haben. Das kann man auf verschiedene Mikroprozessoren spielen und dann hat man halt seine PlayStation 3 geknackt mit einem Arduino oder mit einem TNC.
Android-Handys,
alles. Genau, und über diesen Weg kann man dann tatsächlich einen Bootloader starten, halt, weil man einen unsignierten Code ausführen kann. Und der kann dann anstatt dem GameOS halt ein Linux booten. Der Bootloader nennt sich Asbestos. Und
Asbestos
mit
OS, ja. Coole Sache.
Und mit dem Namen muss das gut sein.
Ja, ist auch.
Genau. Das ist eigentlich schon so die ganze Geschichte dazu.
Linux geht wieder,
auch wenn du eine neue Firmware hast. Also aber mit den aktuellen Firmwaren, also wenn du ganz frisch die Firmware hast, dann geht's nicht mehr.
Schon wieder.
Die haben es halt gepatcht.
Aber man muss sich das auch noch selber basteln, oder? Die haben noch angefangen, die Leute zu verklagen, die das vertickern.
Ja, die es vertickern, aber dadurch, dass es halt Open Source ist, ich meine, oh.
Ja, musst du dir selber basteln.
Ja, musst du dir selber basteln. Ja, okay. Oder du bestellst halt aus China. Da funktioniert, by the way, PayPal für gut und ich hatte deswegen noch nie Probleme mit PayPal, das würde ich auch mal sagen.
Ja. Genau. Die Picks. Die diese Picks. Woche. Flydie.
Was? Ich, genau. Wir hatten letztens so das Bedürfnis, wir haben ja da so einen Crawler geschrieben und wir wollten wissen, wie schnell lädt denn der Bilder runter? Und dann kann man da irgendwie gucken, ja, sag mir mal, in wie viele Dateien da in diesem Verzeichnis drin sind, in das der Crawler da seine Sachen reinlädt. Und das will man ja nicht dauernd von Hand ausführen, um zu sehen, was sich da gerade ändert. Und dafür gibt es einen lustigen Kommandobefehl, der ist auch meistens irgendwo überall in den ganzen Linux-Distributionen mit dabei. Ansonsten kann man den nachinstallieren, der nennt sich Watch. Und da kann man einfach sagen, du, Watch, führ mir mal dieses Kommando jetzt alle x Sekunden aus und zeig mir diese Ausgabe davon an und es funktioniert wunderbar.
Ja, kann ich auch gut empfehlen, habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Also, super. Tolles Programm.
Genau, und vielleicht kennt es der eine oder andere nicht, das Kommando ist auf jeden Fall ziemlich gutes Kommandozeilenfu. Ja. Ein zweites Tool, was ich noch gefunden habe, was ich irgendwie auch ganz hilfreich finde, ist der Chrome Sniffer. Das ist eine kleine Extension, die kann man installieren und wenn man dann auf irgendwelchen Seiten surft, dann werden einem oben in der URL-Leiste so Icons angezeigt, was denn da gerade für Frameworks laufen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier irgendwie auf eine Seite gehen und dann wird mir angezeigt, die verwendet jetzt irgendwie jQuery zum Beispiel.
Oder, also JavaScript-Frameworks, oder?
Sowohl als auch, die kann einem auch anzeigen, wenn man jetzt irgendwie auf einem WordPress-Blog ist, dann zeigt es einem an, irgendwie, das ist WordPress. Sie erkennt auch, ob auf einer Seite Google Analytics läuft und so Geschichten. Und wenn man da mal wissen will, was denn da so läuft, das ist eigentlich auch ab und zu ganz praktisch.
Okay, kann man sich einfach dazu installieren.
Genau.
Gut. Ich habe ein etwas größeres Programm, was auf dem Desktop läuft. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Nennt sich Blogilo. Damit kann man einfach WordPress-Blogs erzeugen, also selber schreiben und er lädt sie dann über XML-RPC hoch. Und man sieht auch die Beiträge, die schon drinstehen und die eventuell noch unter, die als Entwurf da sind und kann die schnell bearbeiten, kann sowohl grafisch, hat hier einen grafischen Editor als auch einen HTML-Teil, als auch man kann die Sachen als Vorschau laden oder sie im Webbrowser Vorschau laden und ja, funktioniert schön, um das mal schnell auf dem Desktop zu machen und sich nicht im Browser einzuloggen und mit diesem ganzen Kram, der da erst geladen werden muss, zu beschäftigen, sondern einfach lokal. Man kann auch lokal einen Eintrag vorschreiben und den dann hochladen und ja, funktioniert sehr gut und kann ich empfehlen, wer nicht sich immer in sein Webinterface einloggen will und das über eine Software machen möchte. Blogilo ist eine KDE oder Qt Software. Ja. Frank?
Bin ich dran?
Ja, du willst, glaube ich, nichts picken, du willst eben lieber
heulen. Ja, ich habe hier noch was was Doofes und dann habe ich noch, wenn es dann zu doof ist, dann doch noch was Gutes.
Du musst dich entscheiden.
Nee. Muss ich mich entscheiden?
Komm, beides.
Echt? Ah, okay. Ja, irgendwie habe ich mir hier, ich weiß nicht, wie ich es erzählt habe, hier vor 2 Monaten habe ich mir ja auf meinem Hauptrechner hier die neue SUSE installiert, 11.3. Und da dachte ich mir gleich so, oh Mensch, hier, die haben jetzt Support für ButterFS drin. Oh, und ButterFS ist ja der neueste Scheiß. Und hat ja irgendwie so ganz coole Features, Snapshots und irgendwie Checksum auf Dateien und kann irgendwie, keine Ahnung, kann ganz viele tolle Sachen. Und wenn man natürlich jetzt hier schon mal den Rechner platt macht, dann natürlich mit dem neuen tollen Filesystem.
Genau, also kann so Sachen wie ZFS sie auch kann.
Ja, so ein bisschen, vielleicht eine Entwicklung ein bisschen hinterher, aber gehen dieselbe Richtung. Ist halt so Next Generation Filesystem.
Ja. Next Generation klingt immer gut.
Ja, bis dann halt die Next Generation kommt.
Genau. Ja. Deswegen gibt es ja Long-Term-Sachen.
Evolution. Genau, auf jeden Fall war ich auch bisher ganz zufrieden. Also zufrieden heißt, tut halt. Also ich war jetzt nicht, irgendwie der Rechner ist jetzt nicht bunter geworden oder unglaublich viel schneller dadurch, aber hat halt funktioniert. Bis kürzlich, als mein Rechner halt mal wieder irgendwie hängen geblieben ist, wegen, weiß ich nicht, Nvidia-Treiber oder sowas. Dann habe ich ein Hard-Reset machen müssen, dann hat er neu gestartet. Und dann hatte er plötzlich defekte Sektoren. Also da war einfach das Filesystem war korrupt. Ja, wo man natürlich sagt, na, gibt es hier einen schönen Filesystem-Check, kein Problem. Habe ich dann auch gestartet, hier von einer anderen CD aus oder vom anderen Linux vielmehr. Hat dann auch schön irgendwie 4 Fehler gefunden. Dann habe ich mir gedacht, wie ist denn wohl die Kommandozeilenoption, um die Fehler zu reparieren? Oh, gibt's ja nicht. Oh. Dann habe ich so ein bisschen gegoogelt. Naja, diese Funktion ist halt noch nicht implementiert. Also ja, sprich, wenn das Filesystem irgendwann mal kaputt geht, weil einfach halt der Rechner crasht, dann ist es halt kaputt. Dann bedeutet es halt neu formatieren und neu installieren.
Aber soll es denn nicht eigentlich so Journaling-Sachen geben, die das verhindern? Das ja, eigentlich, yeah.
Ja, sollte wahrscheinlich. Hast du den Fall jetzt halt nicht. Also hat halt 4 Fehler, die aber nicht reparierbar sind. Ja,
alles wegkopieren, alles wieder reinkopieren?
So ich habe dann halt mein Home Directory habe ich natürlich irgendwie gesichert und habe ich halt neu formatiert, neu installiert und die wieder zurückkopiert, aber
nicht mit ButterFS.
Nicht mehr ButterFS. Schönes altes ext4 wieder und ja, da dachte ich mir, ist doch irgendwie Schrott, oder? Ich meine, da implementieren die irgendwie hier Snapshots und allen Quatsch, aber nicht Filesystem reparieren. Was ist denn das?
Geht nicht kaputt per Definition.
Und ich meine, das jetzt hier in der aktuellen Ubuntu unterstützt es ja auch. Die können doch nicht ernsthaft sowas ausliefern. Okay, es ist experimentell, aber es ist halt einfach, es lässt sich nicht reparieren.
Ja, das ist schon ein bisschen...
Tja. So ja. Ist es halt. Okay, und was hast du jetzt Gutes noch rausgefunden?
Achso, ja, dann weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal gepickt, aber das ist so gut, kann man nochmal picken. Es gibt eine neue Version von Miro.
Ja.
Ganz ja. Großartige stark. Software.
3.5.
Die hat hier 3.5, genau. Ja. Die hat bei mir schon seit, weiß ich nicht, seit 2 Jahren, 3 Jahren den Fernseher irgendwie komplett ersetzt. Weil alles, was ich so im Fernseher ab und zu mal schaue, irgendwie so Tagesthemen oder irgendwie so Neues aus der Anstalt.
Neues
oder
aus der Anstalt kommt wieder, das müssen wir auch gleich. Stimmt, genau. Das picke ich jetzt auch.
Genau, ich mache es mal kurz, als wäre fertig, wenn es okay ist. Mhm. Mach mal. Das gibt es nämlich alles momentan spitzenmäßig als Podcast. Und Miro kann das richtig schön einsammeln. Und dann hast du ja so eine Queue, da sind deine ganzen Sendungen drin und dann kannst du die wunderschön anschauen. Also es ist Miro ist halt so eine Kombination von Podcast Directory mit Podcast Downloader, auch als BitTorrent Client und dann noch Video und Audio Player und ist eine Spitzensoftware. So, jetzt.
Ja, Neues aus der Anstalt ist prima. Eine ZDF-Serie, die so politisches Kabarett,
ja,
Satire,
fantastisch.
Sehr, sehr, sehr gut und
Ja.
Ich finde es ja schade, dass der Georg Schramm immer dabei ist.
Ja, finde ich auch total schade. Mhm. Ich finde den anderen finde ich nicht so gut. Also ich habe die...
Wie habe ich ihn neulich live gesehen?
Du hast ihn den live Schramm, gesehen?
Ja. Ah, ja, okay.
Am Schlossplatz.
Genau.
Ah,
am Montag.
Ja. Okay. Ja, schön. Okay, nochmal picken. Also das ist auf jeden Fall auch ein Podcast, den man sich runterladen kann, sollte, unbedingt, muss und so. Dafür zahlen wir auch fleißig unsere GEZ-Gebühren.
Richtig. Genau.
Ich sage ja nur, deswegen
zeige ich jetzt. Zeitsouveräne Nachhören, wie es so schön heißt. Ja.
Hessischer Rundfunk oder WDR oder wer sagt das?
Irgendeiner.
HR2. HR2 Kultur. Der Tag.
Ja,
auch zu empfehlen. Schaffe ich aber nicht zu hören. Immer. So. Jens, hast du noch irgendwas?
Nö. Felix? Ich kann nur Schluss machen für heute.
Okay. Genau, ich pick noch ganz kurz Edward. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Plugin für den Chrome, der eigentlich tatsächlich nur eine Engine, die AdBlock Plus Engine für den Chrome implementiert.
Aber es gibt doch auch AdBlock
Plus. Ja, das frage ich mich auch.
Ja, aber das ist scheiße. Und deswegen benutzt man das.
Okay, gut.
Also ich glaube, die haben den Namen einfach davor schon mal benutzt, ein anderes Plugin und das war halt scheiße und deswegen gibt's das und das ist viel besser als AdBlock Plus für den Chrome.
Habe ich jetzt auch direkt installiert, einfach weil du es gesagt hast.
Ja.
Dann mache ich das auch gleich mal.
Dann muss gut sein.
Wer hätte Chrome von euch?
Ja,
viel zu viele.
Viel zu viele. Ansonsten geht der Mediengewitter nicht.
Doch, mit Safari geht's auch.
Ja, Safari.
Und mit Firefox 4.
Ich glaube auch Safari.
Echt? Habe ich gar nicht. Ich
ja,
auch
mit mal. Firefox 4 geht's auch. Wir brauchen halt Dings.
Du musst es noch
Websockets. Websockets.
Genau.
Okay. Gut. Marc, hast du irgendwas?
Nö.
Nix.
Dieses Mal.
Ich stelle nix. Okay, dann machen wir Schluss. Das war Neues aus der Anstalt!
Oder
nicht?
Nee. Neues aus der HDM?
Das war.
Achso, ja, richtig. Ich muss ja noch kurz sagen, ja, wir sind hier an der HDM. Studiengang mobile Medien. Wenn ihr irgendwann mal so Handyentwicklung machen wollt und so, bin ich jetzt Mitarbeiter. Und wenn wir bei denen hier schon rumsitzen und kostbare Bandbreite klauen, dann richtig so ein bisschen Handyentwicklung und Mobile und User Interface Foo und
der Marc will euch begrüßen im nächsten Semester.
Richtig. Kommt vorbei, kriegt einen Keks.
Genau, Kekse haben wir auch.
Was das jetzt wieder für eine Software ist, ich will es nicht wissen.
Okay. Cookies. Ja. Cookies sind auch gut. Okay, das war Radefuchs 111, Talk 111 und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und wir sind nächste Woche wieder da.
Bedank dich mal lieber bei denen, die mitgemacht haben.
Und die, die mitgemacht haben. Jens war hier.
Ja. Die Hälfte der Zeit nicht da waren.
Wir bedanken uns bei Ingo, dass er sich mit dem Mischpult zu Hause rumgeschlagen hat.
Und
wir bedanken uns nicht dafür, dass er es nicht hingekriegt hat.
Sag Stopp.
Der Wille zählt.
Okay. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.